wenn du Interesse an Nietzsche hast, meinetwegen, dann kannst du nicht gleichzeitig Lipgloss geil finden, weil das schließt sich ja aus. Ich finde es sehr schade, dass Menschen immer so dazu gebracht werden, sich festlegen zu müssen.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit dem Podcast der DB Mobil. Heute mit meiner lieben Kollegin Laura Karasek. Ich fahre ihr gerade am nicht mehr ganz so frühen Morgen nach Berlin entgegen und dann fährt sie weiter nach Köln und ich glaube, ich werde sie in Hannover leider wieder verlassen müssen, um nach Hamburg zurückzukehren. Laura Karasek, ihres Zeichens erfolgreiche Fernsehmoderatorin, Autorin, aber eigentlich Top-Juristin. Wissen einige nämlich nicht. Zweifache Mutter und Top-Juristin. Zwei Staatsexamina mit Prädikat gemacht und dann ist sie in den Fernsehzirkus gewechselt. Und ich würde gerne wissen, warum sie sich das antut. Wobei ich selbiges hier auch getan habe. Also, ich bin gespannt. Wir sind uns schon in einigen Sendungen begegnet und ich freue mich immer, mich mit ihr zu unterhalten, weil diese Frau eine so unglaublich positive Ausstrahlung hat. Es bringt einen immer zum Lachen, sie bringt einen immer zum Nachdenken. Viel Spaß damit.
Ich stehe hier gerade am Berliner Hauptbahnhof vor der großen Anzeigetafel und muss einmal gucken, auf welches Gleis wir müssen. Laura fährt nach Köln. Frankfurt, Krakau, Cottbus, Wannsee. Ah, da. Der ICE 640 und 650. Ah, Gleis 13. So, Laura, wo bist du denn? Ich fahre immer Hamburg-Berlin, Berlin-Hamburg. Immer Gleis 7, Gleis 8. Gleis 13 ist Premiere tatsächlich. Wo soll das denn sein? Wer hat eigentlich diesen Bahnhof konstruiert?
Wir müssen da hinten hin?
Okay.
Okay. Warte mal, den nehme ich mal so in die Seite. So, Frau Karasek, so. Wir suchen uns jetzt mal...
Ja.
Wo fährst du hin?
Nach Köln.
Und was machst du da? Einfach so?
Ein bisschen Deutschland erkunden. Weißt du? Nee, ich habe da tatsächlich was zu arbeiten. Ich lese nämlich meinen Roman als Hörbuch ein.
Ach Quatsch.
Ja.
Komm, wollen wir hier durchlaufen?
Deswegen
oder wollen
ist
wir
es
nach
gut,
hinten?
Wenn ich die Stimme nicht, hier schon mal...
Nee, wir gehen lieber rein. Ich habe Angst, dass er wegfährt. Soll ich dir helfen mit dem Koffer?
Nein, 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 das geht. Das ist ganz reizend. Sonst immer gerne, aber ich möchte ja hier patent rüberkommen, weißt du?
Du, man muss aufpassen heute. Ehrlich.
Ich
habe eine Kollegin, die hat Feuer angeboten bekommen und das fand sie sexistisch.
Nee, da bin
das
ich
dachte
anders.
Ich mir.
Für mich ist das eine Frage von Manieren und Höflichkeit. Also ganz ehrlich, ich würde ja auch einer Frau helfen beim Koffer oder einem älteren Herrn. Also weißt du, für mich hat das ehrlich gesagt nur was mit Charme und Höflichkeit. Also warum ist freundlich sein und charmant sein sexy? Nee, empfinde ich nicht so.
Ich auch nicht, aber wenn jemand das zu mir sagt, dann achte ich dann drauf, weil ich will ja nicht irgendwie dumm rüberkommen dann.
Ich wünschte jetzt, ich hätte dir, oh Gott, es ist ja richtig voll hier, was hier
ja,
los ist.
Ja, heute ist richtig was los.
Also.
Von wegen Abschnitt G. Was wurden wir hier auf die falsche Pferde geführt?
Ich glaube, wir sind
hier
komplett im anderen. Ich habe aber
wir sind schon da.
Wir sind schon da.
So, aber wir setzen uns nämlich mal. Weißt du, was ich auch ein bisschen vermisse?
Oder lädst du mich ins Bordbistro
ja,
ein?
Aber das Bordbistro ist immer ja geschlossen, man kriegt ja nichts.
Doch, was zu, ich glaube, ach so, zu to go kriegst du schon, oder?
Schnaps, ich brauche Schnaps. Hallo.
Nee, Alkohol gibt's wirklich nicht. Hallo, habe ich neulich versucht.
Leider. Was, ich ja auch.
Ich hab's echt, als ich jetzt nach Berlin fuhr, habe ich auf der Hinfahrt gefragt, ob ich einen Grauburgunder haben kann. Nee, Grünfeldliner wollte ich. Und da hat sie gesagt, das ist verboten.
Ja. Hast du denn schöne Augen gemacht und trotzdem noch mal versucht?
Das kann ich ja jetzt nicht zugeben. Wie da so meine Geheimnis, weißt du? Du investigativer Journalist.
Bringst mir nach dem Podcast bei, dann, weil ich muss es wissen. So, wollen wir den hier nehmen?
Ja.
Ich finde den gut.
Herrlich. Okay, den Koffer räume ich mal aus dem Weg. Ich glaube, ich blockiere die anderen. So.
Heute habe ich Reisegefühl.
Heute hast du Reisegefühle? Ja. Hast du Reiseeier auch dabei?
Wobei ich ehrlich gesagt ganz gerne so ein gekochtes Ei mit Salz esse.
Voll gut.
Aber ich tue es anderen Leuten vom Geruch nicht
ja,
so gerne
es ist,
an.
Ja, es ist irgendwie so
ist ein bisschen unangenehm.
Es ist auch ein bisschen unsexy. Also wenn ja. du jetzt... Wenn du
ich
jetzt
nicht so gut wirken,
eine
ne?
Frau wenn, sehen, nee, aber ich nee, denke immer bei
Frau,
mir,
die gekochtes Ei
wenn die
ist,
jetzt hier, wenn ich jetzt hier mein Ei auspacken würde, ja. wie wäre das denn?
Also wenn du es machen würdest, hätte das, glaube ich, eine ganze Menge Charme.
Ja, ein Ei ist irgendwie ein unsexy Essen,
ja,
oder?
Ja, ist unsexy.
Wir müssen, und was gibt es noch für unsexy Essen?
Naja, wenn so Leute diese Tupperdose rausholen ja. und dann ist da so dick Wurst. Weißt
ja,
du?
Aber weißt du,
also
was
die sie alles belegen,
ja.
so in der Bahn quasi
ja.
noch. Die, das hätten
so.
Sie zu Hause machen können,
ach
aber
so,
sie belegen es dann
so.
Quasi alles in der Bahn.
Ja gut, also ich glaube, wenn man so eine Zwiebelmettwurst dabei hat, ist jetzt nicht so geil.
Nee.
Oder so ein Handkäse mit...
Stimmt, du bist ja quasi schon Frankfurterin. Du bist ja...
Nein, ich bin Hamburg im Herz. Ich komme aus Hamburg, aber ich liebe Frankfurt.
Bist du Hamburgerin geblieben? Du redest doch so. Du bist, wenn ich dich noch angucke, sehe ich
doch. Findest du, man hört, dass ich Hamburgerin bin?
Weißt du was? Ich war mal, kann ich dir erzählen, vor über 20 Jahren auf dem Geburtstag einer Freundin hier in Berlin. So, ja. Wir hatten so immer hin und her gependelt zwischen Hamburg und Berlin. Und dann war ich hier, weiß ich nicht, wie viel der Geburtstag, 18., 19. Geburtstag. Und war nett. Und dann bin ich nach Hamburg zurück und dann rief sie mich an. Und dann meinte sie, ich soll dich irgendwie grüßen. Meine Freunde haben gesagt, ja, mal der diesen krassen Hamburger Akzent hat. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass wir Hamburger das gar nicht mitbekommen, dass wir so ein Tach und Sach und Mach.
Und ich rede so wie du, oder
ja,
wie?
Ja, du bist schon...
ich finde das aber sympathisch. Also ich mag so lokal koloriert. Ich mag eigentlich so, wenn es nicht zu stark ist, ich mag so, so leichte Dialekte, finde ich ganz charmant.
Ist schön, ne?
Ja, aber ich bilde mir immer ein, ich würde Hochdeutsch sprechen.
Nee. Du musst nicht. Du sprichst sehr schönes...
Aber ich schwabbel nicht hessisch noch nicht. Nee?
Also kommst du klar mit denen?
Ey, die Hesse sind super. Wirklich. Ich finde das immer so blöd zu sagen, die sind so, ja. weißt du? Ich finde die meisten Menschen eigentlich toll und ich finde es, ich habe mich in Frankfurt sehr wohl, als ich dorthin zog, sehr aufgehoben gefühlt. Also die sind einfach sehr offen. Ich habe da keinen...
Die sind sehr nett, ne?
Ich glaube, wenn man selber offen ist, weißt du, und Bock hat auf Leute, dann ist es auch, dann hat man es wahrscheinlich fast überall leicht.
Na, das ist eine gute Einstellung, aber irgendwie haben das viele nicht.
Nee, aber dann muss man auch sagen, schade. Aber selbst schuld.
Ja, also, ist so. Wenn du immer so verbittert durchs Leben läufst und irgendwie dich an allem reibst.
Ja, und so grummelig und so. Ich merke auch immer, allein jetzt hier in Berlin, ich bin mit dem Taxi hergekommen, ich habe dann so ein krass nettes Gespräch mit dem Taxifahrer, dann sage ich, der Song ist gut, dann dreht er den Laden auf, wir machen die Fenster auf, jetzt ist es warm drauf. Also weißt du, es ist einfach, wenn man das mitnimmt, kann man so viel Freude,
ist so.
Also, weißt du? Mit jedem, also ich kenne das auch, dass man Tage hat, an denen man denkt, Alter, ich bin gerade mega zu spät gestresst, ich habe gerade keinen Bock mit irgendwie, also ob man jetzt lächelt, sieht man im Moment eh nicht. Aber weißt du, ich glaube, du kannst überall, wo du auf Menschen triffst, irgendwie, keine Ahnung, es klingt jetzt so wie auf so einer Diddle-Postkarte, aber weißt du?
Ja, aber ist die Wahrheit.
Ja.
Die Diddle-Postkarten haben die auch nicht immer gelogen. Hä? So.
Hattest du Diddle-Postkarten?
Nein, natürlich nicht, aber man hat doch immer von irgendwelchen Mädchen hat man noch
eine
Diddle-Postkarte geschenkt bekommen zum Geburtstag oder so.
I care for you und da war so eine Diddle-Maus mit einem Besen. Also mit einem Care-Besen. I care for you.
Stimmt, da gab es noch Sachen mit Käse und so auch noch, ne? Wir sind, was bist du, 82er, ne?
Ja.
Ja, ich muss hier rüber immer, sonst ist so Dings. Ich bin 81er. Wir sind Aprilkinder beide.
Ja, und wir sind auch so mit den 90ern dann groß geworden, oder?
Ja.
Was bist du so, Bravo, ich glaube, ich hatte die Bravo Hits 2 tatsächlich.
Ja.
Und halt so, ich höre jetzt gerade wieder ganz viel so 90er-Jahre-Hip-Hop, weil das so meine Teenager-Zeit ist.
Das ist mega in, ne?
Ist es in? Ich dachte, ich wäre cool.
Nee.
Wie, das ist in?
MTV hat doch diese neue Reihe Back for Good. Die sie dann spielen. Und
echt?
Ich gucke das immer, mache ich das an und dann ist zu Hause dann immer Remy Demi. Und dann laufen diese ganzen alten Musikvideos von früher. Und ich habe aber kurz gedacht, ist das so gut? Bin ich schon so wie meine Eltern, der nur noch da sitzt und irgendwie so alte Sachen hört, die er so kennt? Oder warum tue ich mich so schwer mit neuen Dingen? oder also dieser Hip-Hop von früher,
ja,
der gibt dir ja was und mir auch. Ich, ja, gehe so, der erste Beat kommt und ich bin, ja, schon, hab Emotionen. Und wenn ich neue Sachen höre, habe ich gar kein Gefühl zu.
Es kommt drauf an, ich entdecke immer, also ich habe eh eine krasse Faszination für Musik. So, ich glaube, wenn ich mir hätte aussuchen können, was ich hätte werden wollen, wäre ich Rockstar, also Surprise. Oder irgendwie, oder gerne auch Opernsänger. Also ich bin sehr viel als Kind in die Oper gegangen und immer so zu den Salzburger Festspielen. Und ich habe mal in London an der Oper gearbeitet.
Oh, die Cara Sex, ich sehe sie schon, wie sie alle in die Oper, alle anderen Kinder sind irgendwie, keine Ahnung wo, stehen kiffend hinter dem...
Ja, gekifft habe ich dann irgendwann auch. Keine Sorge, Michelle.
Mein erster, ich hab gesagt, mit dieser Frau hat man immer gute Laune.
Mein erster Freund war Skater und Kiffer. Und ich habe damals in einer Serie mitgespielt fürs ZDF. Das war meine erste Schauspielrolle. Und der war eben mein Serienfreund und wurde dann auch mein erster richtiger Freund.
Wie alt warst du?
Da war ich 12 und er war 13. Und ich hing dann mit diesen Skatern immer bei Thomas I. in Hamburg ab, ja, weil ich die natürlich ultra cool fand. Und dann fing ich auch an, so Baggy-Hosen zu tragen und dieses Stüssi-Kart, Kapuzenpullover. Weißt du, da sind wir wieder bei den 90ern. Diese Diesel-Pullover, wo dieser Kopf drauf war.
Ja, der war geil.
Und dann habe ich mir die Augen mega schwarz geschminkt, so mit Kajal, weil das war dann cool, weißt du, so ganz... So ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen heroinschick, aber weißt du, so ein bisschen so. Und meine Mutter zum Beispiel ging überhaupt nicht gern in die Oper. Das heißt, die Karasex? Mein Vater liebte die Oper und ich habe dann immer gesagt, ich komme mit, natürlich auch aus einem kindlichen, weißt du, das war so unser Ding, zusammen Gedichte lesen und Opernmusik hören. Und deswegen bin ich statt meiner Mutter immer mit meinem Vater eben ein Jahr nach Salzburg oder, und ich, das hat sich, das ist mir geblieben. Also die Liebe zur klassischen Musik habe ich auch jetzt als Erwachsene noch. Aber ich habe halt auch die Liebe zu 90er Jahre Hip-Hop. Und wenn ich irgendwie Lil' Kim höre,
ja,
oder Missy Elliott,
ja,
oder Mace,
ja,
Peter,
ja,
keine Ahnung, alle. Erykah Badu, You Got Me.
B.I.G., so, alles.
Ey,
ja.
Weißt du, More Nas. Money, More Problems. So, dann denkt man natürlich an die ersten Knutschereien, an die,
ja,
ersten,
ja, ja,
weißt du,
die Erinnerung, ne?
Das kommt, ich finde, im Rückblick kommen einem die 90er so krass unbeschwert vor. Oder ist das nur, weil wir da klein waren?
Das habe ich mir echt auch überlegt, ob das ein unbeschwertes Jahrzehnt war oder ob wir einfach unbeschwert waren. Aber ich glaube, wir hatten in den 90ern einfach alles erreicht, was man so erreichen kann. Weißt du, die Welt war irgendwie spitze.
Ja.
Der Kalte Krieg war vorbei, man konnte irgendwie überall hinfahren, Wiedervereinigung. 11. Ja. September war noch nicht. Es gab, genau, noch diese ganze Anfeindung gegenüber vielen Kulturen, mhm, und Menschen. Ja, es, stimmt, gab natürlich die ganzen Anschläge in den 90ern. Und aber irgendwie sind wir trotz dieser Härte der Anschläge, irgendwie der rechtsradikalen Sachen in den 90ern auch sehr unbeschwert, glaube ich, durch das Jahrzehnt durchgelaufen. Es gab, ja, die Punks, es gab die Grunge-Leute, es gab die,
ja,
so, es gab so viele verschiedene Gruppierungen. Ich fand die 90er mega unbeschwert.
Schon schön, ne?
Ja. Haben wir Glück gehabt, dass wir da...
Aber vielleicht, ich glaube, wir haben voll Glück, dass wir in der Zeit so, sage ich mal, das Ende der Kindheit und Übergang zum Teenie, was ja ohnehin schon manchmal schwer ist.
Ja, ja.
Und ich irgendwie, wenn ich so daran denke, denke ich eben an diese Songs. Ich denke dann an so, an Bum Bum Eis und Ed, ja, von Schleck und Schwimmbad und Beverly Hills 90210, ja, Melrose Place. So, irgendwie denken, und so die ersten Engtanzpartys, die immer, wir hatten so eine Tanzschule in Hamburg und dann immer bis Mitternacht und dann haben die Eltern einen abgeholt und es war voll peinlich, weil man gesagt hat, park bitte drei Ecken weiter weg und so. Dann, ja, so die ersten Jungs natürlich auch, das war nicht immer schön, aber weißt du,
ja,
es war irgendwie...
Deswegen, war eine gute Zeit.
Aber die Mucke ist auch wirklich, man muss ja ehrlich sagen, ich finde nicht, dass wir vielleicht sind wir auch schon so alt, dass wir sagen, wir hören nur noch Musik von früher. Aber ich habe jetzt vor 2 Tagen ein neues Lied gehört. Und wenn ich mich dann in so ein Lied verknalle, dann höre ich das halt 40 Mal
bis es kaputt ist,
in einer,
ne,
Stunde.
Ja, kenn,
ja, genau.
Ich. Mach ich auch.
Man macht es so kaputt.
Ja,
es ist wie so beim Dating, weiß, ja, eigentlich, wenn man sich dann zu schnell zu viel, ja, sieht.
Zusammenziehen, heiraten.
Schlecht.
War doch nicht der Richtige.
Aber ich habe mir früher auch echt manchmal so Lieder so auf... Also ich habe mir die wie so ein Stück, weißt du, wie so eine Tafel Schokolade, wo ich das null kann, aber so aufgeteilt, so nur einmal, weil man will sie sich ja nicht überhören.
Ja.
Aber bei diesem Song, der war eben neu und ich habe das schon noch, dass ich mich in Musik verknalle, auch mit neuen Tracks, so voll. Aber diese alten, ich wusste jetzt nicht, dass ich da so im Trend bin. Ich dachte, ich wäre voll originell mit meinen 90ern Hip-Hop, aber wenn du sagst, das ist gerade auch...
Nee, ich glaube, wir sind so... Also ich glaube, wir sind ja auch relativ ähnlich. Wobei, das mit der Oper hatten wir natürlich nicht. Wir waren einmal in der Oper, wir hatten so Karten geschenkt bekommen, ja. Ganz dramatisch. Hatte uns jemand Karten besorgt, Don Giovanni. Ja, Berlin-Spandau, wir warten kurz. Und dann sind wir zu Don Giovanni und mein Vater und meine Mutter fanden es ganz, ganz schlimm.
Ja,
was soll? Ich war ein Kind und habe es überhaupt nicht verstanden, aber das hat so ein bisschen auf mich abgestrahlt, dass die das so schlimm fanden.
Ja.
Dann dachte ich mir, ja, das ist nichts für uns. Wir Iraner, wir hören sowas nicht. Und danach habe ich mich dann emanzipiert davon und gehe super gerne in die Oper, höre super gerne klassische Musik.
Ja?
Ja, das ist irgendwie. Ich mag diese ganze Atmosphäre, es ist was ganz anderes. Da hinzugehen, Leishalle, sich hinzusetzen, dann wird da schön was gespielt.
Ja, ich mag das schon, diese Geräusche aus dem Orchestergraben, weißt du, wenn die sich ein, so und dieses, irgendwie alle machen sich dann doch so ein bisschen zurecht und es hat so was Erhabenes und ich habe einfach eine unfassbare Bewunderung für Menschen, die etwas ganz, ganz toll können. Was ich auch gerne können würde. Und mir nicht vergönnt war, nein, sondern...
ist ja super erfolglos, ne? Die kann ja nix, die Karasek hier, oh Mensch.
Nein, aber ich finde auch so, weiß ich nicht, Orchestermusiker, Musikerin,
das
weißt
Wahnsinn.
Du, was für ein toller Beruf. Und wie auch in London mit jemandem wie Cecilia Bartoli, die wirklich ein Weltstar ist. Wenn du jeden Morgen in die Probe gehst und die singt da für dich und du denkst, was für ein, war da Regieassistentin. Aber das ist irgendwie, das verlangt mir, da habe ich eine große Bewunderung irgendwie für. Ich habe so mittelmäßig Klavier gespielt. Mein Vater hat trotzdem immer geheult, weil der gerührt war. Aber ich habe sehr, so ein Chopin-Walzer war dann schon das höchste der Gefühle.
Aber kannst du noch?
Ich kann noch ein bisschen. Und ich habe jetzt wieder ein Klavier seit einem halben Jahr.
Und sitzt du denn da und dann spielst du?
Ja.
Ach, wie schön.
Ja.
Und was spielst du gerne?
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt so richtig, ich habe eben meine alten, ich wollte immer nur Sachen in Moll spielen. Also ich war so...
Ich auch. Also ich spiele kein Klavier, aber wenn die fragen, was soll ich spielen, sage ich, Hauptsache es ist Moll.
Echt?
Ja. Das macht das mit mir.
Komisch, ne?
Mach Dur mit mir nicht. Ich mag, weiß ich nicht. Es gibt auch schöne Stücke in Dur, aber bei Moll ist...
Ich hatte so richtig so ein Album, das hieß Toll in Moll. Und da war halt wirklich nur Schumann, Schubert, Chopin, aber auch nur Tschaikowski. So diese ganzen, ich habe sehr gern die Romantiker gespielt, aber dann erst spät auch entdeckt so Bach und... Ich habe natürlich auch gerne Mozart, Fantasie. Also das war wirklich dann so das Ende des Levels. Aber ich spiele jetzt auch moderne Sachen. Also ich habe dann auch parallel modern, aber so ein bisschen jazziger, mal so Misty oder sowas. Und jetzt habe ich mir richtig so Noten gezogen von so Klassikern.
Krass.
Kannst du dir im Internet kaufen.
Warum bist du denn Juristin geworden? Ich dachte immer, du warst immer schon auf diesem Weg Jura.
Ja.
Aber du bist ja eigentlich immer auf dem Weg Bühne gewesen.
Ich glaube genau, der Weg Jura war eigentlich der exotische Ausbruch. Also weißt du, das Jurastudieren war in Wahrheit das Abweichen
von der Norm.
Das war der Exkurs. Das war der Umweg.
Langer Exkurs.
Ja, aber ein seriöser Exkurs. Zu deiner Frage, ich glaube schon, dass ich natürlich durch dieses Zuhause, meine Mutter war ja auch Literaturkritikerin und so, ich glaube auch, die Bühne war immer so ein bisschen, mein Cousin ist Sänger in einer Band, mein großer Bruder ist Regisseur am Theater und an der Oper. Also ich glaube schon, eigentlich war wirklich Jura, mit Jura war ich quasi der Freak in der Familie.
Krass. Oh Gott, der Traum eines jeden Vaters, das Kind sagt, ja, Papa, du, ich möchte dir was beichten. Ja, was denn, mein Kind? Ich überlege, Juristin zu werden. Nein!
Oh, was haben wir falsch gemacht?
Was haben wir falsch gemacht?
Wie bist du auf die schiefe Bahn gekommen?
Haben die sich denn gefreut, dass du, ja?
Das war schon was, glaube ich, für meine Eltern, dass die gedacht haben, oh Gott sei Dank, da ist eine, die macht jetzt was Seriöses. Nein, die haben sich natürlich, die wussten ja auch um mein Wesen. Die wussten, dass ich so einen Charakter habe, der jetzt, doch auch das Exzessive liebt und sehr, sehr sentimental ist und sensibel und schwermütig auch mal, aber auch sehr euphorisch und so. Ich glaube, das hat die total beruhigt, dass ich Jura mache, weil sie dachten, da macht das Kind nichts falsch.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Da ist sie sicher. Da lernt sie was über die Zusammenhänge. Es ist ja auch durchaus spannend. Mein Vater war sehr fasziniert immer natürlich vom öffentlichen Recht. Also wenn du so ein bisschen dich mit dem Grundgesetz beschäftigst.
Ich habe auch Staatsrecht und öffentliches Recht, fand ich auch am spannendsten. Also wenn ich als Jurist dann richtig gearbeitet hätte, dann wäre ich in dem Bereich drin gewesen. Ich fand Strafrecht uninteressant. Ich fand BGB war mir alles irgendwie, weiß ich nicht, war mir auch zu viel. Aber beim Staatsrecht habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe, was da passiert.
Ja.
Es hat einen Sinn für die Gesellschaft. Es hat einen Sinn für das Weiterkommen. So.
Diese Grundrechtsabwägung, ne?
Total.
Verhältnismäßigkeit,
Grundrechtskollision. Total.
So, da ist man natürlich schon fasziniert. Sowas ist jetzt, ich habe dann sehr viel so Meinungsfreiheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht und Darstellung in Kunstwerken. Also selbst da bin ich wieder.
Bist du in dem Thema gewesen, ne? Was du heute barkerst, ja.
Genau. Aber ich fand zum Beispiel Strafrecht auch total cool.
Ja, aber Strafrecht haben immer alle gesagt, das ist brotlos.
Ja.
So, Strafrecht war natürlich einfach zu prüfen. Also einfacher. Du hast hier die Sachen gemerkt und jetzt sitzen wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, was brabbeln die da über ihr Jurastudium, aber wenn sich Juristen treffen, dann gehen sie immer einmal so diese ganzen Sachen durch und man sagt prüfen und Zuständigkeit und jeder weiß sofort, ja, man sieht die Klausur vor sich und die Hausarbeit und
subsummieren
und dann
okay,
am Ende
wir hören
so,
auf, über Jura zu labern.
Aber ist gut.
Wobei man ja eigentlich sagen muss, finde ich, Juristen, weil, also ich habe eher das Gefühl, dass Juristen sich voll ausweichen. Also, dass ich fand das immer, in Berlin war ich der Freak, weil ich Jura studiert habe, weil alle haben was mit Kunst gemacht und waren Schauspieler und Models und so weiter. In Frankfurt bin ich jetzt der Freak, weil ich Autorin bin und beim Fernsehen.
Ja.
Und alle sind Banker und Juristen. Aber ich habe das Gefühl, Juristen untereinander finden eigentlich andere Juristen uncool. Weißt du?
Ja, oft. Außer Juristen, die aus der Juristerei entflohen sind.
So wie wir.
Ja, so wie wir.
Ach so, du meinst, wir haben da auch wieder so eine Sehnsucht, weil wir so sagen, oh.
Ja, weil wir so dieses Seriöse noch. Man möchte immer noch irgendwie so betonen. Ich habe aber auch was gelernt, was
Juristin.
Anstrengend war. Ich bin Juristin, das wird ganz anstrengend gewesen.
Voll,
das ist ein schwieriges
Thema. Das will man immer betonen.
So, immer,
du auch?
Immer. So, ja, natürlich. Du willst auch immer sagen, ich weiß nicht warum, aber ich finde es deswegen so geil, dass man sagt so, oh Gott, meine Eltern wollten eigentlich, dass ich was Musisches mache. Und dann sitze dann da und so, der Schock, so, oh Gott, das Kind wird Jurist, wie
mutige,
bieder.
Weil ich so, bin so eine Schlagzeile. Mutiges Geständnis.
Spiel doch lieber was in Moll.
Michelle A. aus
so.
H.
Studiert Jura, oh Gott.
Spiel doch lieber was in Moll. Komm, mach ein Projekt. Mach einen Club auf.
Wie viele Jahre hast du gearbeitet als Juristin?
6 Jahre.
6 Jahre, richtig, mit Kanzlei und mit drum und dran.
Wirtschaftskanzlei.
Und morgens hin.
36. Stock, Hochhaus, Frankfurt am Main. Blick über über die Stadt in einem dieser Skyline. Dinger und ich habe Litigation gemacht, also Prozessführung, und ich fand das wirklich toll. Und ich glaube, der erste Job ist auch so ein bisschen wie die erste Liebe. Ich hing da emotional sehr.
Dankeschön, vielen Dank für den Tee.
Aber 6 Jahre war ich Anwältin und ich bin auch immer noch Anwältin, aber ich habe 6 Jahre als Anwältin wirklich jeden Tag gearbeitet und ich fand es eigentlich ganz cool. Es war so ein bisschen
Dankeschön.
Ein Exkurs. Danke sehr. So auf Safari, weißt du? Laura K. geht auf Safari und guckt sich mal die Welt der seriösen Anzugträger an.
Und die anderen gucken sich Laura K. an und denken so, hoffentlich kommt die Anwältin nochmal.
Die passt hier nicht so ganz rein, aber okay.
Und was ist passiert, dass du dann gewechselt hast? Ich habe witzigerweise, obwohl wir uns schon so oft getroffen haben, habe ich das noch nie gefragt. Also was ist dann passiert? Nee,
kannst du nur, Michelle. Wir hatten immer andere Themen.
Wir hatten immer andere Themen, ja. Was ist passiert, dass du dann... Was gab es irgendwie den Moment, wo du dann... Irgendwann muss man ja sagen, ich kündige.
Ja. Ich möchte das gerne oft sagen. Ich kündige, ich reise ab. Nein, das war ehrlich gesagt so eine Zäsur in meinem Leben, weil ich Mutter wurde und mein Vater zur selben Zeit starb. Und meine Kinder waren auf der Frühchenstation, mein Sohn sogar auf der Intensivstation. Und dann, für mich war dann irgendwie, als mein Vater zur selben Zeit krank wurde und dann auch starb, war das irgendwie so seltsamerweise auch so ein Augenblick. Ich kehrte dann zurück in die Kanzlei und dachte so, ist es das jetzt schon gewesen? Ich bin jetzt Anfang, Mitte 30. Ich lieb's hier eigentlich, aber soll das jetzt alles gewesen sein? Und ich hatte, glaube ich, einfach total das Bedürfnis, nochmal das auszuprobieren, von dem ich als Kind immer geträumt habe. Ja. Und das nicht aufzuschieben und nicht zu denken. Ich hatte irgendwie plötzlich Angst vor diesem Moment, was machst du, wenn du alt bist und dann denkst, hätte ich es mal gewagt, hätte ich es mal probiert, weißt
ja,
du?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt und versuche, meine Bücher zu schreiben und eine Sendung zu machen. Und ich wollte auch mal wieder eine neue Version meiner selbst kennenlernen. Ich war dann irgendwie, weißt du, ich hatte das 6 Jahre gemacht und ich dachte, ich bin ja jetzt nicht die Geisel dieser Entscheidung, die man mit 19 oder 18 trifft nach dem Abi, weißt du, man studiert Jura, sondern ich kann das ja jetzt noch mal, es geht gar nicht ums Revidieren, sondern ums, das habe ich jetzt gemacht, jetzt probiere ich noch mal was Neues. Und irgendwie hat mich das immer schon gereizt, was so, ich kann auch sein, dass ich in 5 Jahren doch noch zur Oper gehe. Und dann siehst du mich
da vorne stehen und dann
im weiß ich nicht, so im Pantomime-Selbsthilfekurs in Bielefeld.
Karasek macht Opa.
Karasek versucht.
Aber das wird sicher auch gut funktionieren. So,
im ja Schaufenster so mache ich dann, stelle ich irgendwie so die Vergänglichkeit dar.
Die Vergänglichkeit des Seins. Laura Karasek, die Vergänglichkeit des Seins.
Weißt du, ja.
Ach, aber
verstehst du das?
Ich verstehe das. Ich finde das auch faszinierend, dass man, gehört ja tatsächlich viel Mut dazu, Sachen, die funktionieren, sein zu lassen, weil man sagt, ich habe aber was anderes in mir. Ja. Also ich finde, das sollten Menschen viel häufiger machen. Und ich glaube, dass du bist nicht in einer privilegierten Situation, weil viele sagen, ja, aber da bist du da privilegiert und das ist doch Luxus. Mhm. Nee, ich glaube, der Luxus ist, dass man überhaupt sagen kann, ich gehe jetzt in eine andere Welt hinein. Ich finde, das muss man schon machen. Und ich glaube, du wusstest ja nicht, was kommt, ne?
Nö. Ich glaube,
hätte auch alles floppen können.
Der Luxus ist natürlich, muss man schon ehrlicherweise sagen, überhaupt diesen unbedingten Willen für etwas zu haben. Also ich kenne Leute, die in meinem Freundeskreis, die Schwierigkeiten haben im Job oder so, die einfach sagen, ich weiß nicht, wofür ich brenne. Ja, also die so ein bisschen, es ist ja erstmal, ich glaube, es dann zu machen, ist gar nicht so, ich glaube, man muss erstmal rausfinden, was ist es überhaupt, was mich wirklich,
was will ich?
Wirklich was empfinde, genau, was will ich? Weil es gibt ja diesen schönen Satz von Schopenhauer, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Also du kannst dir ja auch manchmal deinen Willen nicht aussuchen, ja. Und ich glaube, als ich dann so gemerkt habe, ich möchte so gern, ich habe so eine Sehnsucht nach solchen Gesprächen wie mit dir jetzt, nach ja Begegnungen,
ja,
nach Bühne, auch ein bisschen natürlich aus gekränkter, auch aus einer Bedürftigkeit heraus. Ne? Man mag ja auch den Applaus, man mag die vermeintliche Zuneigung, die mit einem Publikum einhergeht.
Ja.
Ich mag auch die Aufregung sehr. Ich bin immer sehr nervös, wenn ich selber Sendungen moderiere zum Beispiel. Ich wollte schreiben, weil ich auch das Gefühl hatte, ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte Menschen berühren. Und Menschen, du kannst mit Jura vieles machen, aber mit einem Schriftsatz im Zivilprozessrecht Menschen berühren ist dann doch.
Na, man berührt sie schon, aber auf eine andere Art und Weise.
Dann bist du wirklich ein Genie. Also wenn die Richterin oder der Richter bei deinem Schriftsatz heult oder bei deinem, dann.
Frau Karasek, Sie haben vergessen, die Zuständigkeit zu prüfen. Und das Klage ist abgewiesen, aber das hat mich so berührt, was Sie da geschrieben haben. Ihr
Text. Das ist ja schöner als Heinrich Heine. Also weißt du, so. Wobei ich einen Chef hatte, der extrem cool war und der wirklich die brillantesten Schriftsätze, ich habe immer zu dem gesagt, der wollte eigentlich Rockstar werden, mein Chef in der Kanzlei, hatte 60 E-Bässe in seinem Büro hängen, so Gibsons, hatte auch so einen Staubfeuer, hat immer scherzhaft gesagt, wenn einer von uns schlechte Arbeit abliefe, müssen wir die entstauben. Also der war ein super Typ, wir hatten eine Anwaltsband, in der habe ich gesungen. Also wir hatten im Keller von unserer Kanzlei einen Bandkeller. Mein Chef wollte eigentlich auch Rockstar werden. Deswegen haben wir uns wahrscheinlich zueinander sehr hingezogen und miteinander sehr verbunden gefühlt. Jeder Jurist hat einen anderen Traum.
Jeder Jurist hat einen anderen Traum. Muss ihn nur irgendwie verwirklichen irgendwann. So, letztendlich. Hast du ihn mal wieder getroffen und er hat gesagt, Laura, du hast es richtig gemacht?
Er hat rührenderweise mir letztes Jahr auch geschrieben, als er mein neuestes Buch las, meinen Roman, und sagte irgendwie, Laurachen, man sieht ja, das ist alles für dich aufgegangen und wie schön. Und der ist davon, der ja, der hatte sowas, der war nicht nur mein Mentor, der hat irgendwie schon immer gewusst, dass in mir auch noch ein zweites Leben brodelt, was irgendwie raus wollte. Und das habe ich halt dann gemacht. Aber nochmal zu diesem Mut-Ding. Ich glaube, es ist natürlich leicht auch zu sagen, ich will das gar nicht schmälern. Ich glaube, jeder Mensch sollte das probieren und so. Aber bei mir muss man sagen, ich dachte ja immer, es gibt einen Weg zurück. Ich bin ja noch zugelassen als Anwältin. Vielleicht war das auch total töricht und vermessen zu glauben, ich könnte nach irgendwelchen Shows in der Glotze wieder zurück in eine Kanzlei. Aber ich habe mir schon selber ein bisschen die Angst genommen, weil ich dachte, ich kann wieder zurückkehren.
Ja.
Aber vielleicht könnte ich auch nicht. Chef, naja, rufen Sie mich bitte an, falls ich irre. Uwe, Laura an Uwe, bitte, bitte melde dich.
Das wäre witzig aber, ne? Wenn du, weiß ich nicht, ich finde, wenn man viele Sachen kann, dann soll man auch viele Sachen ausprobieren.
Das stimmt. Aber also vielleicht kann man sie ja dann alle nur, glaubst du zum Beispiel, Michelle, Frage, kann man nur eine, wenn man richtig in etwas brillant sein will, dann kann man nur eine Sache gut können?
Glaube ich nicht.
Und wenn man so mehrere macht, dann ist man in allen so okay, aber halt nicht richtig geil?
Nee, ich glaube, also ich, klar, wenn man jetzt, sage ich mal, wenn ich mich jetzt an Gesang probieren würde, um das zu machen, das wäre nicht so gut. Das würde sich aber nicht gut anhören.
Möchtest du nicht mit mir ein Duett aufnehmen?
Ich würde sehr gerne, aber ich kann leider nicht singen und schon gar nicht die schwierigen Mollsachen, die du dann wahrscheinlich davor hast. Nee, ich glaube nicht, dass ich glaube, man kann schon verschiedene Dinge gut machen. Mhm. Man kann auch verschiedene Dinge herausragend machen. Das kann man schon. Es kommt drauf an, wie gut man ausgebildet ist, wie sehr man sich reinkniet, wie sehr man sich bemüht, wie viel Talent man mitbringt. Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Es gibt ja Leute, die können verschiedene Sachen.
Ja, aber warum ist es dann noch immer so, dass so dieses Klischee, Menschen werden in Schubladen gesteckt? Mhm. Und ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, und da bin ich gespannt, ob du das, wie du das erlebst, dass ich oft, ich bin ja nun auch Schriftstellerin, und wenn ich auf der Buchmesse bin oder wenn ich mit anderen SchriftstellerInnen zusammen bin, dann habe ich das Gefühl, die Verlagswelt ist so ein bisschen, ja, wir sind Intellektuelle, aber da gehört sie nicht so ganz rein, weil sie ist ja eigentlich auch in der Glotze und sie ist ja eigentlich, sie sieht jetzt auch nicht aus wie eine Autorin, das hört man dann manchmal und so. Und dann sagen die, ja, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt Fernsehgesicht und Entertainerin oder willst du jetzt Bücher schreiben? Also oft wird einem das ich will nicht sagen zum Verhängnis, aber es gibt schon, ich habe das schon oft gehört, dass man sich so entscheiden müsse. Also bist du jetzt Autorin und willst du ernst genommen werden und willst du irgendwie Hochkultur machen oder willst du halt in Hotpants durch irgendeine Sendung hüpfen und irgendeine Challenge spielen?
Ja, aber warum nicht beides?
Das frage ich ja auch. Warum denn nicht?
Ja, weil die in so vorgefertigten Stereotypen sitzen. Also ich glaube, bei dir ist das sowieso ein Phänomen, weil man dich als, du bist ja eine Type, du strahlst ja was aus. Aber du hast ja noch dazu was noch einen riesen Background. Oh, sehr viel. Leider können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Augen gerade nicht. Es gibt ja so Menschen, die haben so schöne Augen, dass egal ist, ob die Maskenpflicht für den Rest aller Tage bleibt. So, aber warum, und das ist auch, glaube ich, ein Phänomen, was wir in Deutschland sehr viel haben. Mhm. Du sollst irgendwie, wenn du Top-Anwältin bist, am besten nicht in High Heels rumlaufen. Oder genau. Wenn du schwere philosophische Bücher schreibst, dann musst du, keine Ahnung, einen Kartoffelsack tragen und graue Haare und eine Brille und irgendwie sagen, ja, das Äußere ist mir nicht wichtig.
Genau.
Warum geht das nicht Hand in Hand? Das ist schon ein sehr deutsches Problem, finde ich. Also ich finde, die Amis haben das nicht. In Amerika kannst du machen, was du willst. Du wirst aufgrund deiner Skills wirst du wahrgenommen.
Ja, du hast mehr Freiheiten in der Optik, also sowieso natürlich hier hast du schon einmal dieses Frauenproblem, dass die Optik von Frauen ja immer kommentiert wird und so darf man aber nicht aussehen. Also das habe ich natürlich auch als Anwältin schon gehört, dass ich mehrfach zum HR-Chef musste, weil meine Kleidung angeblich zu aufreizend war für einen seriösen Job. Ja, wobei du vor Gericht natürlich eh deine Robe anhast und dann ist es
Ist ja egal.
So. Da, und ich habe das absurderweise aber auch von aus der Verlagsbranche, dass gesagt wurde, naja, also für eine Autorin sieht sie aber zu hohl, also jetzt nicht so, aber zu blond.
Aber ich
blond,
weiß, was du meinst.
Weißt du,
ja,
zu,
ja.
Warum hat die Freude und das die Idee ist ja immer so ein bisschen, wenn du Interesse an Nietzsche hast, meinetwegen, dann kannst du nicht gleichzeitig Lipgloss geil finden, weil das schließt sich ja aus sozusagen. Also dann machst du, und ich, bei Männern ist das vermutlich auch so, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich finde das auch sehr, ich finde es sehr schade, dass es in unserer Gesellschaft, dass Menschen immer so dazu gebracht werden, sich festlegen zu müssen. Und
auf
so.
Eine Sache und dann ja. Müssen sie das bis zum Ende des Lebens so machen, haben sie dann ihr Bild.
Und ich glaube aber, ich habe die Hoffnung, dass ich das bei den jungen Leuten,
ja, zu denen wir nicht, leider nicht mehr gehören, nein, wir wissen es beide, wir sind,
we know it.
Wir
hören 90er Jahre,
wir sind scheintot, wir hören 90er, wir sind alt.
Wir sind so dermaßen uncool, obwohl ich war schon als Teenie nicht wirklich cool, aber ich glaube, bei den jungen Leuten ändert sich das ein bisschen. Die sind viel offener und da ist viel weniger so, sind so diese Vorurteile und diese Bilder und so, aber
ich hoffe, weil es total schade wäre, dass man nicht das machen kann, was man will, so wie man das machen will.
Ja, vor allen Dingen, der Mensch ist doch so ein widersprüchliches Wesen. Ich habe so viel, ich meine, ich kämpfe auch damit, aber ich ringe so oft mit meinen eigenen, auch inneren Widersprüchen. Und das ist doch auch in Ordnung, wenn die auch manchmal nach außen sichtbar und erkennbar werden.
Klar.
Und wenn man sagt, ich finde, ja, ich hab Augenblicke, in denen bin ich im ganz nachdenklich und in denen möchte ich zurückgezogen sein und lesen und schreiben und ich habe Augenblicke, da bin ich gesellig und wahnsinnig laut und habe das Bedürfnis, wie gesagt, nach Applaus oder nach Zuneigung und ich möchte jetzt gerade ganz viel erleben. Also das ist doch, warum schließt, also ich bin, das schließt sich doch nicht aus.
Nee, das tut vor allem auch nicht gut. Ich habe einen guten Freund, der ist Immobilienmakler und der hat eine riesen Sehnsucht nach der Bühne.
Ja?
Nach Gedichten, der wollte mal das machen, was ich mache, auch so ein bisschen. Aber er wollte trotzdem nicht die Sicherheit seines Jobs. Er ist ein sehr guter Immobilienmakler, der sehr, sehr gutes Geld damit verdient. Und dieser Schritt zu sagen, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann weiß ich gar nicht, was ich am nächsten Tag verdiene, weil entweder bekomme ich einen Auftrag oder nicht. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute zu unseren Veranstaltungen kommen.
Nö.
So,
es wenn
kann,
da ein Champions League-Spiel so, ist, ist
ja
eher
hast
schlecht.
Hast du Pech gehabt. So.
Ist eher
die
Lesung,
ja, genau.
Eher nicht ausverkauft.
Ja, richtig so. Da weißt du nicht so. Oder du hast eine Fernsehsendung und dann gibt's aber irgendwie irgendwas und dann wird die Sendung nach hinten verschoben,
ja,
und dann läuft die dann wegen dem Handballspiel plötzlich um 0.45 Uhr,
genau,
und keiner hat's gesehen. So.
Nee.
Und dann bist du natürlich schuld dran, weil du eine schlechte Quote
natürlich
hattest. Nicht die Sendung davor, weswegen
natürlich
du verschoben wurdest. So. Und dann sitzt du dann da und keiner weiß, ob du am nächsten Tag wieder gebucht wirst. Und ich glaube, diese Gefahr hat er immer gesehen. Aber er hat immer diese Gedichte, dann schickt er mir immer so Sachen.
Mhm.
Auch auf der Hochzeit hat er dann Sachen vorgetragen und war total schön. Du hast gesehen, was für eine Leidenschaft dahinter ist. Und ich glaube, das wird ihm nicht so gut tun, das wird ihn irgendwann einholen.
Meinst du?
Naja,
wie
wo
alt
kommt
ist er
denn? Der ist auch so alt wie ich.
Ja, aber dann ist doch noch nicht.
Aber Midlife-Crisis kommt
doch
ja durch irgendwas.
Aber ermutige ihn doch. Jetzt hat er doch genug Geld gescheffelt durch,
ja,
die Immobilien.
Ja, vielleicht sollte ich ihm. Aber weißt
oder
du.
Macht zusammen so,
oh Gott,
Poetry
der, ich,
Slam.
Marco, ich weiß gar nicht, ob der zuhört oder nicht.
Jetzt
das,
stell dir
dies,
mal vor.
Das Problem ist nur, dass.
Was kommt jetzt noch
die
raus?
Lyrik, die er jetzt macht.
Nicht?
Hast du die Botschaft verstanden?
Ja.
Ohne dass ich das weiter,
ja,
ausführen muss, das Ganze.
Ja, bitte vervollständigen
die
Sie diesen
jetzt
Satz.
Ist jetzt nicht so sensationell, wo man sagt,
was?
Du
keine
weißt du was,
Rilke
so,
oder was?
Ja, es
keine
ist halt,
nee,
es ist okay, so, aber ich glaube jetzt nicht, dass er morgen ein Fernsehengagement dafür. Die Leute glauben mir immer so ein bisschen, dass es so easy, sich da mal hinzusetzen und so ein paar Akkorde auf dem Klavier zu spielen, ist es aber nicht.
Es ist scheiß
so,
schwer.
Es ist scheiß schwer. Es ist super viel Arbeit. Man muss das jahrelang gemacht haben. Es ist
aber auch. Wie ist das, weil du gerade auch das sagtest mit der Bühne und du weißt nicht, ob du gebucht wirst und so. Ich kann diese Argumente schon verstehen, aber bei mir hat es mehr eine emotionale Komponente, weil ich sehr verwundbar bin und mich das immer unglaublich kränkt, wenn zum Beispiel eine Quote schlecht ist.
Ja.
Also ich nehme das voll persönlich.
Ist es so?
Wie ist das bei dir? Nimmst du dir Sachen zu Herzen, wenn sie schief gehen?
Nicht mehr.
Nee?
Nee. Also für einige Sachen kann ich ja nichts. Und ich bemühe mich immer, das Beste, was ich kann, dann zu geben und hoffe, dass es funktioniert. Und wenn ich die ganze Zeit aber gucken würde, was läuft bei anderen, was läuft bei mir, warum haben wir dort irgendwie nicht ein paar Leute mehr erreicht, warum haben die Leute da weggeschaltet, dann ist das so. Dann mochten die das vielleicht einfach nicht. Mhm. Und mir ist auch egal am Ende. Also ich glaube, wenn ich jetzt konstant nicht abliefern würde, ja, und ich würde immer, es wäre immer schlecht und du würdest immer sehen, okay, das guckt einfach niemand, mhm, dann würde ich mir schon Gedanken darüber machen. Aber es ist mal so. Diese Quote weißt du auch nicht. Das ist so eine... Wir hatten einmal eine Sendung, da haben wir war mit Barbara Schöneberger zum Thema Sexualität. Mhm. 0:15 Uhr ausgestrahlt, die Sendung. Und wir hatten in der Zielgruppe 3 bis 13, mhm, in Hamburg 100%.
Krass.
So, das bedeutet, dass wahrscheinlich ein...
Mensch.
Vierjähriger versehentlich auf die Tastatur gefallen ist von der Fernbedienung und dann lief diese Sendung um 0:15 Uhr, ja, oder es wurde was falsch eingebaut. Das kann ja gar nicht sein. So, ich habe nicht alle 13-Jährigen in dieser Zeit erreicht. Deswegen ist diese Quote, finde ich, schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Total. Man ist sozusagen zu empfindlich. Ne? Ich kann schon Sachen ab. Ich merke auch manchmal, ich bin zäher geworden. So, du wirst auch, also dafür war auch allein die Kanzlei eine gute Schule, dass du so ein bisschen... einfach, dass auch, da herrscht halt auch manchmal ein rauer Ton und da müssen Sachen schnell und effizient erledigt werden und da geht's um wahnsinnig viel, jetzt keine Menschenleben wie bei Ärztinnen, sondern aber eben, ne, das hat schon dann auch eine Relevanz und eine Bedeutung und der Mandant will was und du musst immer erreichbar sein und so weiter. Deswegen kann ich mit so zu trantütigen, wie wir Hamburger sagen, oder lahmarschigen, ja, Leuten
nichts anfangen,
kann,
ne?
Ich überhaupt, nee, kann ich auch nicht. Ich liebe Menschen, die ein bisschen Pfeffer, ja, die ein bisschen einfach lieber falsch und dafür schnell,
ja,
und mit Drive, ja, als irgendwie so, ja, wir melden uns, ja, dann ist ja jetzt erstmal Brückentag und dann ist jetzt erstmal, also vor den Sommerferien passiert da eh nichts. So, du rufst irgendwo im Juni an und dann heißt es so, ja, ab Mitte September, weil jetzt ist ja erstmal 3 Monate irgendwie Sommerpause. Oder sowas wie am 1. Dezember hast du irgendwie ein Business Call und dann heißt es, ja, jetzt ist ja erstmal Weihnachten und im neuen Jahr, im Januar, wir sprechen im Februar wieder und du denkst, das kann nicht wahr sein. Ich bin halt auch krass ungeduldig.
Ja, ja.
Aber ich finde die, ich nehme mir trotzdem Sachen immer noch zu Herzen und ich habe auch diesen Spruch in der Kanzlei schon nicht verstanden, immer, ja, Laura, du musst ja auch ein dickeres Fell zulegen. Hm. Du musst doch, ich habe dann immer gedacht, warum brauche ich ein dickeres Fell, wenn andere Leute einfach Arschlöcher sind und mich scheiße behandeln,
ja,
und mich anschnauzen und anschreien. Deswegen soll ich ein dickes Fell haben? Nein, ich möchte mich genauso freuen über Dinge, wie ich auch traurig sein möchte über Dinge, die nicht klappen. Und natürlich ist eine Quote jetzt vielleicht auch nicht immer das Wichtige, aber ich möchte zumindest, mir bedeutet das unglaublich viel, wenn mir Leute sagen, ey, ich habe die Sendung gesehen und das hat mich total gut unterhalten oder ich habe dein Buch gelesen und ich musste weinen oder so. Ne, das bedeutet einem ja was. Und wenn dann aber jemand bei Amazon, du schreibst da irgendwie so ein Buch und dann meinen irgendwelche Leute, sie müssten dir einen Stern geben.
Ja. Warum bekommst du einen Stern?
Weil die Verpackung beschädigt war oder die Lieferung zu spät.
Das ist aber besser als mach deinen Job bitte im Iran.
Ach so,
das ist meine
viel
eine Sterne.
Kriegst du so rassistisch?
Ja, das
Scheiße.
Hast du dann immer dann so, das ist alles linker Blödsinn, das ist Geheul, sollen sie das doch bitte in ihrem eigenen Land machen. Zeig mal Dankbarkeit dafür, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, dir ein Buch zu veröffentlichen. Fahr wieder nach Hause. Das ist so. Also ich würde mich freuen, wenn ich wegen der Verpackung mal was Negatives bekommen würde.
Einer hat mir
gar nicht
5 Sterne bekommen, gegeben und meinte so, Lieferung pünktlich, top Buch in top Zustand, liest dich auch gut. 5 Sterne, weißt du, würde so, oh wow, Lieferung, cool. So unter Schweiß und Tränen und weißt du, du schreibst ein Buch und du wühlst da in deinen Abgründen und du findest einen Verlag und das ist alles wahnsinnig deep und du hast so Angst vor der Resonanz und was schreibt die FAZ, ja, oder so. Und dann
Lieferung gut,
also, Lieferung,
und
top.
Inhalt ist auch, kann man gut lesen.
Ich habe natürlich auch 1-Sterne-Rezensionen, die leider auch inhaltlich sind, beziehungsweise ich habe auch so Hate, natürlich nichts Rassistisches, aber
Sexistisches.
Leider, und das tut mir immer besonders weh, wenn das von anderen Frauen kommt, weil ich da immer...
Was schreiben die?
so eine Blonde, die schreibt genauso beschissen, ist doch klar, so wie die aussieht, hat nichts. Natürlich auch immer das Tochterargument, die ist ja nur, weil sie Tochter ist. Aber vor allem eben so dieses, die sieht billig aus und so schreibt sie auch. Sie zeigt auch immer zu viel Haut. Wenn Hass von Männern so kommt, dann ist es halt direkt so Fotze und so. Also dann fallen halt diese Begriffe.
Ja.
Oder Männer schreiben so, wollen halt, schreiben irgendwie, ich hole mir jedes Mal einen runter, wenn sie im Fernsehen sind.
Oh Gott. Das schreiben sie dir direkt dann?
Ja, was auch geil ist, die Leute, genau, also bei so Instagram und so, da schreiben die Leute ja eher, da sind so Fußfetischisten, das kennen ja, glaube ich, alle Frauen. Und auch neuerdings gibt es Achselhöhlenfetischisten. Also wenn du als Frau was anhast, wo man, würde so im Sommer, so, wo man die Arme sieht, dann wollen die immer, dass man an die Achselhöhle ranzoomt, die Achselhöhle fotografiert. Oder die wollen einem dann 500 Euro zahlen, wenn man ihnen einmal kräftig in die Eier tritt, zum Beispiel. Also da gibt es die mannigfaltigsten Anfragen. Das, aber von, wie gesagt,
Anfragen ist auch geil.
Aber es gibt von Frauen kränkt mich das eben immer besonders, wenn so diese klassischen, sexistischen, optischen Beschimpfungen kommen, weil ich das so traurig finde, dass Frauen so gebrainwashed sind vom Patriarchat, dass sie selber denken, man kann Frauen nur angreifen, indem man ihre Optik und ihr Frausein niedermacht und negativ kommentiert. Und deswegen finde ich das immer blöd. Vor allen Dingen bei einem Buch hat es nichts verloren.
Wie gehst du damit um? Also was macht es dann mit dir?
Ich möchte gleich auch mal wissen, wie du mit Hass umgehst, weil mich das sehr interessiert. Ich finde das, es heißt ja auch oft, wenn du dir die 100 positiven Rezensionen oder was auch immer, 100 positiven Kommentare zu deiner Sendung anschaust und da ist eine negative, welche bleibt hängen?
Die negative.
Genau. So, und ich versuche mir das nicht so zu Herzen zu nehmen. Es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Was ich geil finde an Social Media, wirklich, ist, dass andere Menschen für dich in die Bresche springen. Also du musst diese Kämpfe, diese Gerichtsprozesse
nicht selber führen. Ja, du hast ganz viele Helferlein, die da sind.
Da kommen andere und sagen, wie reden sie denn mit der Frau K. Also das macht man nicht und wieso kommentieren sie das so? Und was ich aber im Endeffekt mache, wenn wirklich also diese Begriffe fallen, eben wie du gehörst nicht ins Fernsehen, du gehörst auf den Strich, du Nutte und so, dann löschen und blockieren. Löschen und blockieren. Blockieren, blockieren, blockieren. Auf meiner Seite nichts verloren.
Aber du liest es ja dann für den Moment.
Ja, aber dann kann er nichts mehr machen und dann ist er machtlos. Und das ist natürlich, es gibt mir ein richtig erhabenes Gefühl, wenn ich die blockiert habe. Ich finde blockieren grundsätzlich bei WhatsApp und so albern. Weißt du, so ein Ex-Freund, der einen dann blockiert. Und dann denke ich immer so, ah, komm.
Ja, das ist albern bei WhatsApp und so. Ist
machst du das? Hast du das schon mal gemacht?
Ich habe eine Person, einen meiner Cousins. Ich habe viele Cousins, deswegen weiß er nicht, welcher es ist, blockiert, weil er schickt mir bei WhatsApp so viel Schrott, dass mein Handy den ganzen Tag bimmelt.
Was denn,
mit
aber so
Videos,
Memes,
lustige Sachen, die er weiterleitet. Also ich habe den ganzen Tag eigentlich nur, wir müssen jemanden einstellen, der einfach nur seine Sachen verwaltet. Die sind nicht wirklich lustig, sie interessieren mich auch nicht und sie kommen auch nicht zu jeder Zeit gelegen, aber das bimmelt. Und bei meiner Mutter beispielsweise, die das auch macht, Mama, ich habe dich sehr gerne, vielen Dank dafür und deine Sachen sind ganz toll und wertvoll. Neulich saßen wir zusammen und dann meinte sie zu meiner Schwester, ja, die Sachen, die ich verschicke, da bekomme ich auch nie eine Reaktion drauf, ne? Und meine Schwester rollte schon mit den Augen und meinte, das ist normal, so, man kann nicht immer reagieren drauf. Und dann meinte sie, ja, aber ich denke mir schon was dabei, das weiterzuleiten. Und Michelle zum Beispiel reagiert sofort. Und meine Schwester hat mir so einen Todesblick zugeworfen, von wegen, du...
Michelle reagiert
Du reagierst
sofort.
Also. Dann meine ich so, ja, weil das, was unsere Mutter uns schickt, ist ja auch immer sehr witzig. Und dann saß sie da und sehr informativ. Meine ich so, witzig und informativ. Mutter, so, hast du toll. So.
Und so originell auch.
Meine Schwester meinte dann so, weißt du was, fick dich, du. Ich werde weiterhin nicht antworten.
Habt ihr so einen Konkurrenzkampf untergeschrieben?
Nee, gar nicht. Meine Schwester und ich haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander. Ich bin eine sehr, sehr, sehr liebe Schwester. Wir verstehen uns sehr gut. Und nee, haben wir nicht. Also haben wir auch, glaube ich, nie gehabt, so ein Konkurrenzding. Wir mittlerweile sind wir ein sehr eingeschworenes Team,
ja?
Gegen unsere Eltern. Also,
oh Gott, ich hoffe, deine Eltern so, hören das.
Doch, meine, die hören immer alles und die sind
okay,
immer
liebe
so.
Liebe Grüße
so.
An die Eltern von Michelle, hallo. Ich sehe das ganz anders als ihr Sohn. Ich finde auch das, was der Cousin, vielleicht solltest du deinen Cousin mal verkuppeln mit dem Immobilienmakler, mit den mittelmäßigen
genau,
Dichten.
Richtig, weißt genau. Du? Die können dann zusammen, könnt ihr sich was schreiben? Nee, aber ansonsten, nee, wie geht man mit Hass um?
Ja eben, das interessiert mich, wie du, wie viel, was kriegst du, machst du damit?
Also es ist immer, bei Männern ist es relativ klar, du kriegst ja als Mann, kriegst du ja kaum irgendwas Sexuelles, also sehr, sehr, sehr selten, aber als Mann bist du immer arrogant oder eingebildet. So. Nee, du bist halt irgendwie, bist natürlich sehr, sehr, bei den Frauen hast du diesen Sexismus ganz doll und bei den Männern passiert das natürlich nicht, weil du Männer anders herabwürdigen möchtest.
Ja,
so.
Stimmt.
Und dann sagst du, du bist arrogant, du bist irgendwie, du kannst nix oder guck mal, wie unbedeutend du bist oder was auch immer. Dann versuchen sie auf der Form denken, sie kriegen sie einen klein. Aber ich bekomme natürlich überwiegend Rassismus.
Ja?
Ja. Also es ist halt zu 99,9% ist das Rassismus.
Und wie, was machst du damit?
Ach, da ist schon sehr, sehr viele Jahre so. Es geht ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Und ich gucke mir das eher auf einer analytischen Ebene an,
ja.
Um zu verstehen, warum die Leute das machen, ob das mehr oder weniger wird, wie sich das verändert im Laufe der Zeit und vor allem, wann es gefährlich wird, was man dagegen machen kann und wie man das hinbekommt, dagegen was zu tun für die Leute, die das jetzt nicht täglich bekommen oder die sich nicht so ein dickes Fell haben wachsen lassen, weil da musst du dir ein dickes Fell wachsen lassen, das ist keine Möglichkeit. So. Das ist natürlich ist was anderes.
Ja.
So, da musst du mitleben. Was ist relativ klar aufgeteilt in Sexismus gegenüber Frauen und bei den Männern ist Arroganz. Und dann, wenn du noch ein anderes Merkmal findest, in meinem Fall dann halt der Migrant, hast du dann die rassistischen Sachen halt mit drin.
Aber
umgehen damit musst du einfach einen Weg finden und sagen, es ist so, wie es ist. Das ist der Preis, den du zahlst dafür, dass du in der Öffentlichkeit bist. Und es geht, glaube ich, nur weg, wenn ich die Öffentlichkeit verlassen würde.
Also, dann würde auch sowas kommen wie jetzt heul doch nicht rum, du hast es dir selber ausgesucht.
Ja, genau. Oder was machst du in unserem Land? Sei doch mal dankbar für das, was du hier hast.
Kriegst du richtig auch, weil du sagtest, du beobachtest das über die Jahre. Was beobachtest du, was sich verändert hat? Ist der Ton noch schärfer geworden? Sind die Leute noch beschissener und rassistischer geworden? Oder hast du schon mal Angst gehabt? Hast du dich schon mal irgendwie wirklich, wollte dich mal jemand bedrohen oder so? Also hat man dich mal bedroht oder sowas?
Ja, also klar, die Bedrohungslage habe ich immer. Also auch je nachdem, was ich gerade für eine Aktion gemacht habe oder was so in meinem Leben gerade passiert. Aber ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch, dass ich da irgendwie sage, ich habe da irgendwie Angst, dass mir jemand was antut. Weil wenn jemand kommt, ich kann ja reagieren. Ne? Mhm. Also das ist glaube ich, auch so ein Männerding. Sie wissen, dass die Männern vielleicht, sie drohen einige auch natürlich sehr, sehr doll mit Gewalt. Mhm. Und dann guckst du aber auf die Profile und siehst, was das für Leute sind. So, und dass denen irgendwie nichts Besseres eingefallen ist. Nee, es ist, die Leute, die den Hass verbreiten, sind zum Teil jünger geworden.
Ja.
Das sehe ich schon. Und die Jüngeren sind ein bisschen unvorsichtiger. Das ist alles sehr öffentlich. Also sie haben ihre Klarnamen, sie haben...
Wie jung sind die? Aber reden wir von wirklich
teilweise, ja. Also so 18-, 19-Jährige, die sich irgendwie durch irgendwelche Sachen sehr angegriffen fühlen und dann dagegen hetzen. So. Also Leute, die versuchen, irgendetwas zu verteidigen, wenn du irgendwas gemacht hast, was ihnen nicht so, was ihnen nicht so passt. So.
Das ist natürlich sehr hilfreich zu hetzen, weil man... Also das verstehe ich eh nicht, wieso man nicht den wirklichen Diskurs sucht. Weißt du, man kann ja anderer Meinung sein und sich auch darüber, ich finde das auch spannend, mich darüber auszutauschen, aber nicht gleich auf diesem Niveau. Das ist irgendwie so, das verhärtet es so unheimlich.
Total.
Das ist wahnsinnig schade. Das ist schade auch an Social Media, weil ich finde, da passiert auch echt viel Gutes. Ne?
Ja.
Und das ist so unendlich irgendwie traurig, dieses Verhärten und dieses ja, diese Nichtbereitschaft zu etwas Einsicht und Freundlichkeit und zumindest einer Wohlgesonnenheit der anderen Einstellung gegenüber, ja, einem Wohlwollen, also einfach, hey, ich höre mir das wenigstens mal an.
Ja, ja. Ohne, bevor ich, das ärgert mich dann wieder. Wenn ich mir Mühe gegeben habe bei etwas, um ein Sachverhalt deutlich zu machen und klar zu machen und dann mit den Leuten auch darüber diskutieren möchte und auch Diskussionsangebot mache und sage, das ist meine Meinung und lassen Sie mal jetzt gucken, was der beste Weg ist für die Gesellschaft. Wenn die sich das nicht mal angucken und sagen, nee, ich finde das sowieso doof, was Sie da machen und fahren Sie doch mal wieder zurück nach Saudi-Arabien und machen Sie da Ihre Arbeit. So, das ist das Ding. Und das Problem ist, wir kommen in allen Gesprächen immer wieder auf dieses Thema. Egal, was wir machen, auch in allem, was ich mache, in jeder Fernsehsendung, in jeder Talkshow, in jedem Podcast, egal wohin. Am Ende geht's irgendwie darum, dass gesellschaftlich irgendwas aktuell nicht so richtig läuft.
Ja.
Und dass wir da irgendwie eine Lösung finden müssen, um da rauszukommen. Aber ich habe die nicht.
Ich habe die auch nicht. Vielleicht, ja, man denkt ja trotzdem, man muss immer wieder darüber reden, um das auch... Um das Menschen auch nahe zu bringen, was man eben so erlebt. Also das ist ja durchaus wichtig. Aber natürlich, ich kenne das auch, dass man natürlich, ich sehr viel auch über Feminismus und Sexismus rede und darüber auch schreibe und so. Und man dann auch selber das Gefühl hat, oh Gott, das habe ich doch jetzt schon irgendwie...
Tausendmal
schon beackert. Ja, wir haben doch das schon so oft jetzt besprochen und mit diesen Mails und diesen Übergriffigkeiten und so. Und eben, ich habe das auch in meinem Buch, so Mobbing im Job und wie du als Frau, wenn du in so einer Männerwelt arbeitest, halt wahrgenommen wirst und manchmal nicht ernst genommen wirst und wie du damit umgehst, wenn dich jemand beruflich anbaggert und du aber auch das Gefühl hast, was mache ich jetzt, wenn ich dem irgendwie sage, ich will nicht, kriegst du da Nachteile? Also es gibt da gibt's ja so viele Facetten und Schwierigkeiten und so. Und man ist erstaunt, dass es wie bei dir, dass man dann doch am Ende immer im Gespräch dann da irgendwie landet.
Schreibst du denn neu jetzt gerade? Sitzt du an irgendwas? Mhm. Neues Buch?
Du lenkst mich ja hier ab. Normalerweise nutze ich Zugfahrten immer, um zu schreiben.
Ist das so?
Deswegen fahre ich ja so gerne Zug. Ich würde, also auch schon vor der Pandemie, ich würde nie innerhalb Deutschlands fliegen. Ich finde, einfach im Zug kann man so geil arbeiten. Oder richtig dramatisch Musik hören, aus dem Fenster schauen.
Fährst du viel zu?
Oder Podcast. Ja, sehr viel. Ich war auch trotz Pandemie richtig viel unterwegs.
Ja.
Also ich lebe halt in Frankfurt. Da ist jetzt medienmäßig nicht so viel am Start.
Ja.
Und ich arbeite sehr viel in Köln für Fernsehsachen und in Berlin und dadurch sitze ich, würde ich sagen, einmal die Woche im Zug mindestens.
Ja. Hast du eine Bahncard?
Ja, klar.
100?
Nee, 50.
50? Erste Klasse?
Ja.
Natürlich. Und Bordbistro? Wir sitzen hier im Bordbistro. Ich weiß nicht, ob wir das schon kommuniziert haben.
Heute
haben wir uns ins Bordbistro
gesetzt. Wir haben noch keine Nürnberger Rostbratwürstchen bekommen.
Nee, aber wir haben Tee. Das ist schon mal was hier.
Wir haben einen großartigen Tee. Und
bist du Bordbistro-Mensch?
Ja, voll. Also am geilsten ist doch auch, wenn du mit Freunden fährst oder du fährst wirklich irgendwo hin auf eine Party, haha, was man jetzt schon rein weiß, wie sie. Und dann schon im Zug.
Sich einen reinschauen.
Ja,
mach ich auch gerne.
Zug trinken.
Was trinkst du?
Ist großartig. Ich trinke halt meist, hier gibt's ja immer den Riesling, den grünen Feldiner, aber ich gebe auch zu, ich trinke auch ganz gern ja mal was auch mit Bubbles. Also so ein Sekt, Cremant, Champagner. Kava, kannst du mir alles... Ich trinke alles, was in die Richtung geht. Ich bin nicht so... Also Bier mag ich nicht und Rotwein macht mich... Nee.
Ach Quatsch, kein Bier, kein Rotwein?
Nee.
Okay.
Also in der Not, du weißt schon, frisst der Teufel fliegen.
Und
trinkt der Teufel auch ein Bierchen.
Worum geht's im neuen Werk?
Es gibt
oder
zwei
wann,
neue
wann kommt's
Werke.
Denn erstmal?
Also
wann sollen sie denn kommen?
Zwei neue Werke. Jetzt kommt erstmal mein... aktueller Roman als Taschenbuch und dafür mache ich jetzt auch das Hörbuch. Dann kommt noch ein neuer Roman und es kommt ein neues Sachbuch. Es ist crazy.
Ganz schön viel.
Es ist verrückt. Ja.
Und was sind die Themen?
Ich bin nicht monogam, Michelle.
Ja, das ist okay, macht nichts. Solange alle Bescheid wissen, ist es gut.
Nein, ich schreibe einmal auch so bei dem einen weiß ich gar nicht, ob ich das schon sagen darf bei dem Sachbuch. Aber sagen wir mal so im weitesten Sinne, um Sehnsüchte, die nicht ganz, die nicht so hoch angesehen sind. Also um niedere, niedere Beweggründe sozusagen.
Niedere, prüfen wir schon Mordmerkmale jetzt hier.
Ja, und in dem Roman auch wieder um die Themen, die ich halt immer, also Frauen mit Mitte 30, eine erfolglose Schauspielerin und wie die mit Ablehnung zurechtkommt und mit toxischen Beziehungen, also die viele... viele Männer datet, die ihr nicht gut tun und einen Kinderwunsch hat und immer denkt, ich werde immer älter, was mache ich mit diesem Kinderwunsch und keiner will sich binden und alle, also diese schönen neuen Phänomene von Ghosting über, also das, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie eben noch zärtlich in der Kiste miteinander liegen und eine Stunde später bist du irgendwie schon eine nervige Alte und wenn du eine WhatsApp zu viel schreibst, bist du irgendwie die irre Psychotante, weil ja. du irgendwie gesagt hast, wollen wir uns wiedersehen. Also so um dieses ganze Phänomen Liebe, Dating in der heutigen Zeit, ich glaube, das...
Was denkst du, warum sich das verändert hat? Also dieses Ghosting-Ding und so, das sind ja harte Themen.
Ja.
Dass jemand plötzlich weg ist.
Ja.
Und war noch eben, saß sie noch neben dir und ja. dann ist sie weg und sie meldet sich nie wieder.
Du warst in nichts. Also ist ja noch nicht mal, du liegst irgendwie, du bist ausgezogen, du liegst dann nackt nebeneinander. Es muss ja auch nicht immer die große, ne? Aber sozusagen, da ist ja schon auch dann eine Nähe und wirklich eine Stunde, das ist halt so ein Konsum von Menschen, glaube ich. Und ich habe nie getindert, weil ich nie Single war, seit es Tinder gibt. Und ich hätte das wahnsinnig gerne mal probiert, gebe ich auch zu. Also falls ich jemals die Chance kriegen sollte. Hast du mal getindert?
Nee, ich war schon zu sehr in der Öffentlichkeit dafür, um dann zu tindern.
Also du hast nie so ein, auch kein Raya, was für Promis ja okay, nee. Parship.
Nee, es war einfach, irgendwann war der Zug abgefahren. Also vor allem auch in Hamburg.
Dann dachte ich mir so, boah, und dann weißt du auch nicht, was die Leute von dir so wollen, ne? Will sie vorbeikommen nur, weil sie dich kennt oder, und ist es überhaupt echt und will jemand nur deine Adresse herausfinden?
Ja, eben.
Das ist, also das darfst du auch nicht. Meine ganzen Kunstinstallationen wurden abgefackelt irgendwie. Ich bekomme die ganzen Drohungen in an verschiedene Adressen. Dann dachte ich mir so, ach komm, dafür ist das nicht, das lohnt sich nicht. Weil dann weißt du auch nicht, was jemand, was will, weißt du, diese, das sind komische Gedanken, ne, die du dann da hast. Aber denkst du, da kommt sie dann vorbei, um sich dann irgendwelche, wenn du da schläfst, da irgendwelche Akten rauszusuchen oder dich in dein Handy mitzunehmen oder.
Ja, gut, aber du nimmst ja Leute, ja, man vertraut immer so auf seine Menschenkenntnis, wenn man halt früher irgendwie ausging und da hast du vielleicht auch mal jemanden abgeschleppt, der, weißt du?
Ja, ja, klar.
Da wusstest du ja auch nicht quasi, da hast du auch nicht gleich den Personalausweis dir zeigen lassen und irgendwie den Schufa-Eintrag oder ich weiß, also weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja.
Aber man hat natürlich, ich hätte auch Angst und das hat, glaube ich, gar nichts, also egal, ob man jetzt, was man beruflich macht oder wie man in der Öffentlichkeit steht, sondern einfach, es gibt halt leider nicht nur gute Menschen, oder es gibt eben Menschen, die haben irgendwie, die machen dann komische Dinge und man hat halt einfach Schiss und denkt, wie kann ich so jemand in meine Wohnung, in meine Nähe lassen, wenn ich gar nicht weiß, ob der oder die durchdreht.
Ja.
Trotzdem hätte es mich immer gereizt, das zu machen. Und ich glaube aber, dass natürlich durch dieses Prinzip Handy, WhatsApp, Tinder und so weiter, die Menschen einfach den Eindruck haben, sie können so wie bei Amazon Prime oder wie bei wie so eine Online-Bestellung
zurückgeben.
Kostenlos. Weißt du, irgendwie Gegenstand defekt, will ich nicht mehr, ja, oder aus neueres iPhone oder alles ist so austauschbar und so. Und ich glaube, dass durch diesen Konsum von anderen Gütern man halt auch manchmal vergisst, dazu habe ich neulich auch einen Text geschrieben, dass am anderen Ende des Smartphones halt auch ein Mensch sitzt.
Ja.
Und dieser Mensch hat vielleicht auch gerade einen schlechten Tag. Vielleicht hat er irgendwie gerade, keine Ahnung, ist ihm ein Fahrrad geklaut worden oder er hat gerade vom Arzt einen Brief. Weißt du, du weißt ja nicht. Und der kriegt dann nicht eine Hassnachricht, sondern wird noch von dir geghostet. Also du ignorierst den. Du zeigst noch nicht mal eine Freude darüber, dass jemand dir eigentlich ein Kompliment macht, nämlich dir eigentlich schreibt, ich will dich wiedersehen oder ich mochte dich. Das hat mir gefallen mit dir. Manchmal beruht das nicht auf Gegenseitigkeit, ne? Dann ist man natürlich feige und denkt, bevor ich dem jetzt sagen muss, du bei mir nicht so, lieber Ghost.
Hau ich ab.
Aber im Grunde ist es echt scheiße. Und da sitzt jemand und möchte vielleicht einfach nur einen netten Kontakt aufrechterhalten und man selber verhält sich da. Und ich finde das halt wichtig, dass man das nicht vergisst bei der ganzen Handynutzerei. So, da sitzt jemand, der hat auch eine Geschichte und der hat auch einen Tag und der hat auch ein Leben und der hat auch Gefühle. Und dann zu sagen, voll nervig, die Alte oder so, das finde ich immer so ein bisschen...
Blockieren ja, und dann nie wieder melden.
Gestern Abend hast du sie noch, weißt du, fandst du sie noch die heißeste der Welt. Und ich finde das irgendwie immer komisch, wenn das so ganz schnell...
Was denkst du, warum ist das so? Ist das ein neues? Hätten wir das in den 90ern bei uns damals auch gehabt? Irgendwie
konnte,
nicht, ne?
Man konnte ja nicht wirklich groß. Aber man konnte auch nicht wirklich... Ich meine, wie viel mir auch nicht passiert wäre... Also ich muss schon sagen, natürlich, als dann so Handys kamen, als ich so 17, 18 wurde und man anfing zu simsen mit den sehr begrenzten Zeichen, das hat natürlich eine ganz neue Welt eröffnet. Dinge zu schreiben, auch im trunkenen Zustand, die du sonst jemandem nie sagen würdest.
Ich erinnere mich.
Oder?
Oh, was unangenehm.
Hast du auch gemacht?
Oh, ganz unangenehme Dinge, ja.
Und dann am nächsten Morgen da reinzurunden zu denken, nein,
warum,
das habe ich nicht
geschrieben. Warum habe ich das getan?
Aber irgendwie auch süß, weil es so ehrlich ist. Und damals gab es ja sozusagen Ghosting noch, also es gab sicherlich schon ein Phänomen, was sozusagen, es gibt auch sicher ohne Handys Menschen, die einfach abtauchen, aber Es war nie so einfach wie heute, glaube ich, neue Menschen kennenzulernen und auch sofort ohne Nummern zu tauschen. Und du sagst, bist du auch bei Facebook, Instagram, Twitter, whatever. Aber es war auch nie so einfach, Menschen wieder loszuwerden. Und das ist halt die Kehrseite davon. Und das ist manchmal verletzend und traurig, wenn einfach da eine Asymmetrie, wenn der eine oder die eine mehr Interesse hat und sagt, ich will dich aber wiedersehen oder ich möchte, wollen wir uns heute treffen? Und jemand hat noch nicht mal den Anstand zu sagen, nee, dann lüg meinetwegen. Sag, ich bin wieder mit meiner Ex zusammen oder ich habe keine Zeit oder ich drehe leider jetzt für 5 Jahre eine Dokumentation in Neuseeland. Ist mir, aber weißt du, oder hast du schon mal Leute geghostet?
Nee, ich würde das
Hand
nicht
aufs
machen.
Herz.
Nein.
Nee?
Nein. Überhaupt nicht. Wir haben einen Freund bei uns im Freundeskreis, der so in die Richtung Ghosting geht, mit dem, was er mit uns allen macht. Der ist einfach irgendwann aus dem Freundeskreis verschwunden. Wir haben 2x im Jahr Kontakt an unseren Geburtstagen, alle von uns mit ihm. Und wir vermissen ihn sehr, weil wir mit ihm aufgewachsen sind. Und er ist ein sehr, sehr enger Freund ist. Und ich, also das ist mein Herz.
Ja.
Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wir haben unser ganzes Leben miteinander verbracht und ich vermisse ihn. Auf jeder Party, wo wir sitzen, dann sagen wir, Mensch, schade, dass er nicht da ist. So, weil er einfach nicht mehr da ist. Und er betreibt quasi so 99%iges Ghosting. Also er hat sich nur dieses 1% aufrechterhalten, dass wir zumindest noch
am Geburtstag
noch diesen Kontakt miteinander haben. Aber wir sitzen alle dort zusammen und das macht er mit allen von uns. Und das geht uns allen ziemlich nahe.
Ja.
Und alleine aus dem Gefühl, was ich jetzt da habe, würde ich das niemals jemandem antun. Never ever.
Nee, ich glaube, wenn man das selber mal erlebt hat, ich habe es eben auch einmal erlebt und ich habe gedacht, das darf man. Und da kam bei mir dann auch richtig so eine Läuterung. Ich habe mich dann so bei all meinen Ex-Freunden nochmal gemeldet und wenn ich irgendwie, ich habe nie jemand wirklich geghostet, aber so, wenn ich das Gefühl hatte, man hat ja manchmal so Momente der Klarheit oder der Einsicht, in denen man dann eben denkt, ich muss jetzt nochmal allen sagen, dass ich sie echt mochte oder dass mir das leid tut, dass ich sie da und da schlecht verhandelt habe oder dass das nicht in Ordnung war, wie ich da war oder was ich da gesagt oder geschrieben habe. Das kam dann bei mir so, also wie so ein, ich habe ja auch Flugangst, also manchmal vorm Fliegen verschicke ich auch sehr emotionale Nachrichten, weil ich denke, vielleicht die letzte.
Im Ernst?
Ja, und ja, voll pathetisch. Und
wie hören Sie sich denn an?
Ich wollte dir nur sagen, du hast mir das und das gegeben und weiß ich nicht, ist jetzt kein...
Oh, bist du cool. Aber wie schön.
Ja, ich finde das wichtig, Menschen zu sagen,
das ist super wichtig.
Was sie einem bedeuten. Und weißt du, auch wenn es gar nicht die krassen Freundschaften oder Love Stories sind, sondern wirklich auch mal nur eine Begegnung, von der man einfach sagt, was für ein tolles Gespräch, danke, das war so, so intensiv und so ja. schön und wir brauchen uns auch nie wiederzusehen, wenn du nicht willst, aber das hat mir echt, ja. das hat, du hast mich glücklich gemacht, so ja. wie, das ist doch voll geil, weil das macht mich ja auch glücklich.
Ja, ist weißt so. Du?
Oh Gott, ich bin voll die Schnulz. Ich bin Arzt. Ich habe zu viel Opern gehört und zu viel Diddelkart.
Guckst du fern?
Ja.
Was guckst? Bist du auch lineares Fernsehkind noch? Oder bist du die Generation geht so. Netflix?
Ich bin jetzt schon viel auf Fiction, weil ich auch selber ja Fiction schreibe sozusagen. Ja. Und auch mein erstes Drehbuch jetzt mitschreiben werde und will.
What? Erzähl mal. Kannst du schon? Darfst du schon?
Nee. Nein, nein, ich bin auch.
Ich liebe das. Wir haben, du auch. Es ist immer so geil, weil in allen Sachen, die ich bisher gemacht habe, kommt es nie zu dem Moment, wo jemand Promo machen könnte, weil sie sagen, ja, nee, und ich erzähle dann später nochmal. Finde ich gut, aber das ist ein guter Teaser, den du jetzt hier reinbringst.
Mach Promo für die Bücher, die schon erschienen sind.
Ja, aber die sind ja schon erschienen. Gehen Sie auf Amazon und bewerten Sie die gut einfach. Genau. So.
Gucken Sie, ich habe auch gute Bewertungen. Und fürs Taschenbuch natürlich. Drei Wünsche heißt das Buch so. Jetzt habe ich die Werbung gemacht. Chaka.
Jetzt ist das Management glücklich.
Jetzt ist das Management Boah, glücklich.
Hast du alles untergebracht? Total.
Laura Kasek, enthält alle relevanten Buchstaben und alle Satzzeichen. Kaufen Sie jetzt mit 30% mehr Kommata. Obacht! Ich habe jetzt Werbung für mein Buch gemacht. Das ist auch wirklich toll. Und es geht um junge Frauen und Väter und Töchter und so weiter. Aber dieses Drehbuch, ich wollte ja eigentlich was anderes sagen. Ich gucke viel Fiction, weil ich liebe Serien.
Was guckst du?
Ich habe jetzt gerade geguckt, Queen's Gambit natürlich, das ist ja so durch die Decke gegangen.
Spielst du Schach?
Nein, ich spiele Poker und Skat.
Ohoho.
Und Roulette.
Ohoho.
Und Tabu. Und so, wer mit Millionär,
ich spiele
so
Quiz. Wenn ich diese sehe, wie sie hier vor mir sitzt, wobei ich hätte auch mich nicht gewundert, wenn du sagst, ich bin noch übrigens dreifache deutsche Schachmeisterin. Aber das wollte mein Vater. Und
ich bin durch die harte Skat-Schule meines Vaters gegangen. Skat ist ja auch sehr anspruchsvoll.
Skat ist sehr anspruchsvoll, ja.
Und ich bin ohnehin eine Spielerin. Also ich spiele auch gerne alles, was so mit so Quiz, Besserwisser und so diese ganzen Quiz-Dinger. Ich habe sehr gerne jetzt gesehen Miss America mit Cate Blanchett. Ich habe wahnsinnig schöne Serie Normal People, eine Romanverfilmung von Sally Rooney. Unfassbar. The Great über Katharina die Große auf Hulu. Oh, unorthodox natürlich letztes Jahr, fand ich ganz, ganz gut. Was denn?
Nix. Jetzt kann ich nichts sagen.
Was?
Gar nichts. Es reicht.
Michelle.
Ja, mein Stichwort, das ist, du erzählst ja nicht, erzähl auch nichts. Vielleicht mache ich ja auch Fiktion. Wer weiß, was vielleicht schreibe ich auch gerade an einem Drehbuch.
Wirklich?
Vielleicht,
sage ich. Oh mein Gott, bitte tell me.
Nein, das kann ich nicht. Muss ich warten, bis unorthodox orthodox wird.
Okay. Warte, Michelle. Wo ist der grüne Feldliner? Oh,
ja, jetzt will sie, ne? Jetzt will sie.
Ich will, dass du trinkst, damit ich
mich brauchst du nicht betrügen. Ich werde, wenn ich betrunken bin, tatsächlich nicht redseliger. Ich bin ehrlich generell nicht? Durch meine iranische Art ja schon ein bisschen anders als die meisten Leute hier.
Ja, dann bin ich aber auch iranisch.
Und dann sind die. Aber das ist im Iran wirklich, also das Männer-Frauen-Bild ist im Iran auch noch mal ein bisschen anders. Also zum Beispiel Redseligkeit ist ja eine Sache, die ja hier eher den Frauen nachgesagt wird.
Voll.
Aber in meiner iranischen Kultur gibt's diese Unterscheidung zum Beispiel nicht. Da gibt es nicht irgendwie...
Wie angenehm.
So, ja, das gibt's
nicht.
Weil
wir immer so diese, ihr plappern.
So, die plappern so. Nee, da wissen die ganz genau.
Ich hasse das schon.
Ja, schnattern und plappern. Das gibt's nicht, das haben wir nicht. Weil es gibt diese Unterscheidung einfach nicht. Da unterscheidest du zwischen Mann und Frau einfach nicht. Also, es gibt ja auch, es gibt kein grammatikalisches Geschlecht in der Sprache. Mhm. Und das sorgt dafür, dass du ganz viele dieser Stereotypen nicht hast.
Jetzt wird ja riesig diskutiert, ne, mit Gendern und so.
Ja, die Frage stellt sich natürlich in der persischen Sprache nicht.
Wie
ne?
angenehm.
So, sehr angenehm, ja. Du weißt nie, wer gemeint ist. Und du hast
auch
immer das Bild
angenehm,
im Kopf.
Auch bei
ja, total.
Oder
du weißt überhaupt
wer hat
nicht.
Was ausgefressen? Du weißt nie,
nee,
wer gemeint
wer
war's?
Ist. War es er, war es sie, war es.
Aber bei der Liebeserklärung weißt du es dann auch nicht.
Aber das ist auch krass, weil bei der Liebeserklärung ist es auch so eine Sache aus früheren Zeiten, wo die Liebeserklärung in der Form anrüchig gewesen wäre vielleicht, kannst du immer, weil es ja kein Geschlecht hat, sagen, ich habe das an Gott gewidmet.
Ah,
weißt du, was ich meine?
Clever.
So. Das ist natürlich, also, gibt dir eine ganze Menge Möglichkeiten. Und auch ob Mann zu Mann, Frau zu Frau, Mann zu Frau, Frau
großartig,
zu Mann, weißt du alles nicht.
Das ist ja großartig. Das heißt aber, wenn ich jetzt auch das nächste Mal so eine Nacht so eine Drunk Message und eine Verliebte an jemanden schicke, sage ich, die war an Gott.
So, ja.
Diese Nachricht war. Nein, aber das finde ich tatsächlich, das wusste ich nicht. Ich habe richtig jetzt was gelernt hier auf dieser Zugfahrt.
Das ist ja mein Bildungsauftrag. Ne? Irgendwo bin ich und trotzdem sind wir beide öffentlich-rechtlich.
Ja.
ZDF und ARD.
Ja, hallo, liebe Grüße
nach Hamburg.
Wobei ich die ARD auch ganz toll finde. Und den NDR liebe ich ja auch. Also ich meine, ich als Hamburgerin sozusagen.
Musst du.
Aber das finde ich sehr interessant, dass du es auch sagst, durch die Sprache dieses, weil mich hat das ohnehin immer genervt und mich nervt es auch schon im Kindergarten bei meinen Kindern, weil ich denen versuche, das auszureden, dieses Jungs sind so und Mädchen sind, also immer dieses, das, deswegen habe ich auch vorhin, als du fragtest, wie findest du denn die Hessen oder so, ich mag das ohnehin nicht. Ich selber habe mich nie einer Gruppe total zugehörig gefühlt, sondern ich habe mich immer so ein bisschen überall als Außenseiterin selber gesehen oder wahrgenommen. Und ich mag das nicht so. Ja, die Frauen sind ja immer so und Hamburgerinnen sind ja so und Mädchen sind ja so. Also wie geil, wenn es das nicht gibt.
Wenn es das nicht gibt.
Das ist doch voll gut.
Ja, ja, total. Das ist auch, du, diese Farben, rosa und blau, ist auch eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts.
Natürlich.
So, oder auch wie du Jungs und Mädchen anziehst und irgendwie.
Voll. Und das kommt aber natürlich, selbst wenn du es versuchst, es gleich zu machen, kommt natürlich durch die Gesellschaft, die gehen dann in den Kindergarten, ich beobachte das ja. Und natürlich, meine Tochter will jetzt plötzlich lauter Einhörner und mein Sohn will Fußball. Und die machen schon auch Dinge gleich. Wenn ich jetzt Nagellack kaufe, lackieren die sich beide die Finger.
Ja, das machen Jungs immer gerne.
Das finde ich auch
ja,
großartig.
Ja, alle Jungs haben sich als Kinder gerne die Nägel lackiert. Wobei heute, ich habe einige Kollegen, die kommen ins Büro mit lackierten Fingernägeln, ja, um diese Grenzen aufzubrechen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es immer noch ein bisschen sonderbar. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt,
aber ich
käme jetzt nicht auf die Idee, mir die Fingernägel zu lackieren.
Nee.
Tatsächlich, nee. Das ist ein Gedanke, der mir sehr fern liegt.
Vielleicht kommt es noch, Michelle.
Vielleicht kommt es noch. Aber
deine,
ich meine, so, ich habe das irgendwie so.
Wird noch wachsen.
Ja, vielleicht, aber ich weiß es auch nicht. Muss das? Bei dir sieht es nicht super gut aus, ne? Aber stell dir vor, ich würde jetzt
bei
auch
mir
so.
Bei mir findest du das gut, ja?
Ja, oh,
ja, ich habe so ein bisschen, weil ich gestern in einer Fernsehsendung war. Das ist dann immer. Dann gebe ich mir kurz Mühe.
Wo warst du denn gestern?
In der ARD. Bei Florian
in der
Schröder.
Ach so, stimmt. Ach Gott, bei Schröder warst
na,
du.
Na, bei
ja,
deinem
ja,
Sender quasi,
ja, ja,
in der großartigen
ja.
ARD.
Ja.
Für die ich sehr gerne auch mal arbeiten will. Drop, drop. Nein,
Warum läuft, was ist mit dem ZDF los?
Ich bin ja nicht exklusiv. Ich gehöre ja niemandem.
Ja, aber ist doch wunderbar.
Ja,
was gibt's denn Besseres, als nicht exklusiv
gesagt
zu sein? Also
ja,
wir
eben
können ja mal tauschen. Wir können ja mal unsere Sendung, wir wollten sowieso mal tauschen.
Sollen wir mal tauschen?
Ja, du machst das U-Boot und ich
voll gerne
gehe nach Köln und mache ein bisschen zartes ganz, ganz zartes Limit.
Aber das heißt halt auch Laura Karasek. Deine heißt ja auch, ich meine, der deutsche Michel.
Du machst Captain's Dinner einfach. Gehst ins U-Boot.
Captain's Dinner
ja
könnte ich machen.
Ja.
Vor allen Dingen, wo ich jetzt auf dem Traumschiff gespielt habe, bin ich ja wohl
prädestiniert. Hast du jetzt aktuell Traumschiff
ich
gespielt?
Ich habe Traumschiff gespielt.
Jetzt gerade?
Ja, es ist schon ausgestrahlt worden.
Warst du auf den Malediven?
Ich war auf den Seychellen, hätte ich sein sollen, wenn.
Und dann warst du aber nur in Travemünde, oder wie?
Ich war in Bremerhaven dann.
Oh nein, wie schön.
Ich habe die E-Mail-Anfrage bekommen. Laura Karasek, Traumschiff Seychellen. Ich so, mega geil. Wollte da irgendwie, ist das auch so Kult. Und dann bin ich im Sommer, dann hieß es ja, aber nicht Seychellen, Pandemie und so. Wir drehen in Bremerhaven vor einem Greenscreen. Aber dennoch super schön, denn wir hatten ganz tolles Wetter und diese Crew ist fantastisch und die Traumschiff-Leute sind die herzlichsten. Also ich habe mich da krass wohlgefühlt. Florian ist ein Traumpartner sozusagen, super professionell, super nett. Wir haben dann abends immer noch an Deck gesessen, Sonnenuntergang. Die Crew ist nice. Also auch, es war
in Bremerhaven
ganz,
vom Greenscreen.
Es war nicht ganz die Seychellen, aber es war, also ich, man sagt ja, dass Bremerhaven sind quasi die
das
Malediven
des Europas. Das sind die Seychellen,
die
Malediven
des
Europas, auch.
Die Malediven des Nordens. Ist ja bekannt. Sagt man so, Michelle, wusstest du es nicht?
Was hast du denn gespielt?
Nee, ich hab die Kapitäns... Eine Offiziersanwärterin.
Ist sie noch am Leben, dass du quasi in einer weiteren Folge im Mittag spielen könntest oder würde es nicht über Bord gefallen? So.
Aber ich hatte eben richtig so eine Uniform an und diese geilen Dinger auf der Schulter. Ich komme ja jetzt nur drauf, weil du sagst Captain's Dinner.
Ja.
Also ich war da auch bei dem Captain's Dinner. Auch das unter Pandemiebedingungen hatte ich mir etwas
anders vorgestellt.
Etwas glamouröser vorgestellt. Aber man wohnt auch auf dem Schiff, wenn man da dreht und man übernachtet da. Und das ist schon ein Erlebnis. Deswegen, ich mache gerne, wir können gerne tauschen. Du machst meine ZDF-Neo. Ja. Late Night Talkshow, ja. Und ich mach deine.
Ich mach Zart am Limit und du machst Captain's Dinner. Ja. Kannst ja mit Kapitän gut. Hier.
Was, aber
welchen Gast gibt's denn? Das werde ich immer häufig gefragt. Und ja. Ich sag eigentlich, finde ich alle meine Leute, die kommen toll. Weil ja. Ich suche mir die ja aus, meine Gäste. Ja. Also deswegen freue ich mich ja drauf.
Ich war ja auch schon bei
dir. Du warst bei mir.
Und mit dem tollen Joe Bausch, den ich ja. Neulich wieder gesehen habe.
Der ist gut.
Den liebe ich.
Ja, der ist gut.
So, der kann mit der Stimme leider noch mehr machen.
Aber gibt's so Gäste, die du gerne hättest?
Ja, klar.
Und zwar? Also jetzt außer jetzt Bruce Springsteen oder Barack Obama.
Du warst ja auch bei mir, dich wollte ich auch. Also, das ist jetzt richtig peinlich.
Sag mal.
Wen ich auch sehr annehme, aber ich weiß, die kennst du gut, ist Ina Müller, die finde ich ganz toll.
Ja.
Es gibt ganz viele Frauen, die ich ganz, ganz toll finde, auch Martina Hill und so, Maren Kräumann, so was ich gerne gucke. Aber für wen ich auch schwärme.
Jetzt kommt's.
Und ich könnte ihn nicht als Gast haben, weil ich dann zu aufgeregt wäre.
Ich bin gespannt.
Klaas Häufer.
Oh nein, wie süß.
Jetzt ist es raus.
Also, Klaas, bitte geh zu Laura in die Sendung.
Nee, ich finde, der macht einfach richtig Gutes. Der ist gut.
Klaas ist ein toller Typ.
Ich finde das ganz, ganz gut. Ich liebe auch seinen Podcast und ich finde einfach auch Late Night Berlin. Ja. Und also
die machen echt wirklich ganz, ganz Duell um großen die Welt. Respekt ich bin, davon und tolle Sachen, wirklich.
Und wenn du jetzt noch so Musiker fragst, also warte mal, ich finde Bosse cool, ich finde Clueso mag ich sehr, aber den kenne ich.
Der war auch schon bei uns.
Ja, der war auch. Ja, ich weiß, hat er mir geschrieben.
Ach Quatsch.
Ich habe gestern mit ihm gechattet.
Ach, erzähl mal.
Nö.
Was war?
Nö.
Ach so, ja, dann, sorry, aber dann die unorthodox Geschichte, die, aber du hast mir auch von deinem Drehbuch nicht erzählt.
Clueso habe ich mal kennengelernt über unseren gemeinsamen Freund Stuckrad Barre und wir hatten sehr schöne Abende zusammen und das ist immer sehr intensiv und ja, aber auch reichhaltig irgendwie. Das ist immer geil. Ich liebe Stucki auch total und ich liebe seine Bücher. Die habe ich auch alle verschlungen und ich mag seine Sprache. Ist einfach gewaltig. Also Stuckrad Barre ist einfach ein Gott in der deutschen Sprache. Auch sein aktuelles Buch ist ganz toll. Und Klüsen, ich liebe seine Musik. Ich mag den als Mensch total. Ich hatte die beiden auch mal in einem Podcast zusammen. Stucki ist natürlich auch großartig, aber
Klaas soll's werden am Ende.
Warte mal, wenn du mich jetzt, ja, Klaas, wen finde ich denn noch als Musiker? Also, auch so ein Udo Lindenberg würde ich auch nehmen, weißt du?
Muss ich einfach nach Hamburg hier. Atlantik, ab an die Bar.
Mal mit Udo so. Einen Podcast, eine Show machen. Ich habe meinen Vater mal benutzt, um an die Backstreet Boys ranzukommen.
Nein,
jetzt
und zwar,
ist es raus.
Erzähl mal.
Naja, der war ja eingeladen, dann irgendwie immer goldene Kamera und wie diese Bambi oder was. Und irgendwo waren die Backstreet Boys und ich habe mich nie dafür interessiert. Ich war nicht einmal mit. Mein Vater hatte ja so eine Sendung im ZDF, die hieß das Literarische Quartett mit Reich Ranitzky. Denkst du, da bin ich einmal mitgelatscht? Nö, mit irgendwelchen Schriftstellern, das war mir zu lame. Aber da, als ich hörte, die Backstreet Boys kommen zur goldenen Kamera, da auf einmal war ich ganz scharf drauf, meinen Vater auf ein Event zu begleiten.
Oh, hast du sie dann noch kennengelernt?
Ja.
Ach nein.
Und hab ein Foto mit dem.
Ach Quatsch.
Mit Take That, glaube ich, auch.
Und warst du ja Fraktion Backstreet Boys oder Fraktion Take That?
Da war ich auch nicht wählerisch. Ich war nicht so krass East 17.
Ja.
Aber ich war, Take That ist schon mal so Gary Barlow, Robbie Williams. Ich habe dann auch Robbie Williams noch mal gesehen in einem kleinen Konzert in Berlin für Findet Nemo. Und das war meine... Das,
krass.
Also Never Forget, Hymne.
Ja, Never
Hymne.
Forget. Oh gut, dass
Back
du das hast. Ich lange nicht mehr gehört, Never Forget.
Echt?
Ja, sehr gutes Lied, tatsächlich.
Oder?
Wirklich, ja. Das ganze Intro. Dieses dramatische Intro am Anfang.
Ja,
Hammerding.
Groß, mit dem Orchester, großartig.
Krass. Ach krass, ja. Ich habe ein bisschen immer Angst gehabt, dass man dann so wirkt, als wenn man... früher war alles besser und ich mag, was früher war. Aber ist okay. Ich verstehe die Leute.
Früher alles besser. Ich finde zum Beispiel, jetzt mal abgesehen von der Pandemie, aber ich finde vieles an meinem Leben schön oder ich verpflichte mich auch selber zu Dankbarkeit und Demut, auch wenn das jetzt auch wieder so ein bisschen, siehst du, das, ich schreibe halt mein Buch auch so ein bisschen über Schnulzen und eben so dieses Zeug. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass man jetzt auch noch diese wahnsinnig krassen Momente hat und Gefühle. Und dass ich weiß jetzt schon, dass ich in 5 Jahren mir dann wieder alte Fotos von jetzt angucke und sage, oh, weißt du, gerade wenn du Kinder hast, dann denkst du, oh, die werden so schnell groß und so. Also ich glaube, klar gibt es, ich wäre gerne noch mal Teenie, um einfach mal wieder
zu tindern,
betrunken in der Ecke zu knutschen, auch die Unsicherheiten, wie unsouverän ich war, wie...
Oh nein, sorry, das will man doch nicht wieder haben.
Diese Außenseiter, dieses, ich wollte um jeden Preis cool sein und war natürlich dadurch überhaupt nicht cool. Und das erste Mal an einem Joint ziehen oder das erste Mal, weil diese ersten Male, weißt du, das erste Mal verliebt sein.
Ja.
Schon krass.
Ja, 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 aber ich, das vermisse ich ehrlich gesagt alles nicht. Nee.
Was vermisst du denn? Nur Take That oder was?
Nee, ich war auch kein, ich war ja so absolute Fraktion Hip-Hop, ne?
Ja.
Also so, wir waren ja so 100% Hip-Hop-Fraktion. So. Also so richtig, richtig so Biggie und Nas und was wir schon hatten. Mhm. Also richtig doll. Da war Take That und Backstreet Boys und so. Ich habe erst Jahre später festgestellt, was für eine krasse Musik die gemacht haben. Also das hat schon, und natürlich Michael, ne?
Michael, klar. Und
Michael Spice kam natürlich
kam
nicht
dann
so.
Für mich natürlich, ich war Pop, aber ich war schon auch.
So, und dann natürlich auch deutsche Hip-Hop, ne? Beginner und so weiter, was
ach,
dann so kam.
Beginner,
so.
Großartig.
Also alles, was so Hamburg
die
war.
Die würde ich auch gerne, guck mal, wo du sagst, welche Leute.
Die würdest du auch gerne einladen.
Ja, ich glaube so, wenn man eben schon lange Fan ist, also wenn man einfach denkt, Alter, die Beginner sind einfach cool, so, also die... Auf jeden Fall, die würde ich gerne einladen. Nein, so
hättest du gedacht, dass du das mal machst, was du heute machst? Hättest du dir mal vorstellen können, dass du Leute, die du als Teenager angehimmelt hast, plötzlich bei dir in der Sendung sitzen und du die einfach ganz normal...
In der Sendung reicht mir nicht. Wichtig ist mir, dass sie danach noch mit mir einen trinken gehen wollen.
Und das, meine Damen und Herren, kann sie ausgezeichnet. Das ist eine sehr, sehr gute Gastgeberin, wenn man bei ihr in der Sendung war. Das fehlt tatsächlich nicht.
Da kann man ja nicht sagen,
langweilig.
Man ist befreundet, weißt du?
Ja.
Wenn jemand nur bei dir in der Sendung ist,
nee,
ist
das
es ja
nicht.
Quasi... Sondern ich möchte das danach, deswegen liebe ich diesen Beruf so, weil ich wirklich so viele tolle... Ich habe zum Beispiel mal Michel Houellebecq auch kennengelernt, einen Autor, für den ich total... Der einfach krass ist so. Und wenn du dann mit solchen Menschen ins Gespräch kommst und reden darfst, ja, die einfach Idol... Also der wird irgendwann wahrscheinlich noch vermutlich den Literaturnobelpreis kriegen, man weiß es nicht. Aber oder von, Regisseure wie Billy Wilder, der mit Marilyn Monroe gedreht hat oder so, ne? Das waren Menschen, die ich noch kennenlernen durfte. Natürlich Billy
du
Wilder.
Du hast Billy Wilder kennengelernt?
Ja. Ich habe einen Oscar von. Ich habe ein Foto hier.
Was? Zeig mal her.
Ich habe.
Du hast Billy Wilder kennengelernt?
Zwar,
erzähl mal.
Und zwar mehr.
Wir sind schon. Wir sind gleich in Hannover, ne? Wie
war's
in Hannover? In 10 Minuten, oh Gott, wir sind schon hier.
Billy Wilder, er muss
schnell
noch
mal. Wir müssen noch mal Billy Wilder sehen und dann...
Ich habe Billy Wilder kennengelernt als kleines Kind oder als junges Mädchen, weil...
28, super, vielen Dank.
Guck mal, da bin ich mit Billy und seinem echten Oscar.
Nein.
Und meinem Bruder.
Ich spinne. What?
Und
da
hier mit...
Nein, der junge
Helmut
Thomas
Dietl
Gottschalk.
Und Gottschalk.
Und Helmut Dietl.
Und was
krass.
Ich aber eigentlich sagen wollte, ist, das war mein erster Freund, da ist der Skater, siehst du? Da
oh
ist mein
nein,
Skater
ist das süß.
Und wer ist das?
Das ist Moritz Bleibtreu.
Ja, mit dem habe ich in der Serie gespielt.
Ach krass.
Als 12-Jährige.
Ach, wie süß.
Da kannst du mal sehen. Auf jeden Fall finde ich übrigens großartigen Schauspieler, hätte ich auch gerne mal als Gast. Moritz Bleibtreu ist so cool, auf dem Schoß von Billy Wilder.
Auf dem Schoß von Billy Wilder.
Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass man durch unseren Beruf natürlich eine unglaubliche Chance hat, ganz spannende Menschen kennenzulernen. AutorInnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Menschen, die krasse Lebensgeschichten haben. Ich habe halt eine Faszination für Künstler, ich habe eine Faszination auch für Menschen, die ehrlich über ihre Abgründe sprechen.
Ja, also, natürlich. Was nützt es, wenn du mit den Leuten da sitzt und es passiert nichts?
Und ich möchte eben nicht die ganze Zeit über, also nichts gegen deinen Freund, der hier Immobilienmakler ist, aber über Immobilien oder Waschmaschinen oder sonst was reden, sondern über das große Ganze, über die Gesellschaft, über die Gefühle, über Liebe, über Sex, über Abgründe, über Träume, über Tabus. Und das kann man in unserem Beruf einfach, weil man viele Menschen trifft, die viel zu erzählen haben. Und das, weil du gefragt hast, ob ich mir das hätte vorstellen können. Nein, manchmal ist es so, ja, so wie in den kühnsten Träumen, dass man denkt, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier
ach,
sitze
schön.
Mit dem. Und aber ich habe auch noch unerfüllte Träume und vielleicht lebe ich die irgendwann mal, nehme ich halt mal das Hip-Hop-Album auf oder das Chanson-Album, weißt du?
Also ich bin der Erste, der es kauft.
Ja.
Ja, ich bin nicht.
Was sind deine unerfüllten Träume?
König von England.
Echt?
Ja, das würde ich richtig gut finden.
Nicht im hast du The Crown geguckt?
Natürlich.
Ja, ja, das will man doch nicht sein. Doch,
genau das. Ich würde nichts anderes mehr machen. Ich wäre einfach im Palast und würde mir das gut gehen lassen dort. Und ab und zu mal ein paar Termine und so. Aber so, würde ich, wenn du mich fragst, was ich gerne noch erreichen würde.
Echt?
Ja.
Aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Serien, die geil sind, ja, muss ich noch kurz loswerden. Und Schauspieler, die ich
was sag mal?
Faria, dem Christian
Jerks. Oh ja, Jerks. Oh ja, natürlich.
Ich liebe Jerks.
Oh, natürlich.
Ich liebe Bad Banks im ZDF hier, Moretti, Barry Atzma. Also Bad Banks ist ja auch in Frankfurt gedreht. Aber wie gut, dass mir Jerks noch, weil die, ja, also...
Also wir haben festgestellt, dass Laura Karasek eigentlich alle ihre Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gerne mag und alle gerne zu Gast gerne hätte, obwohl alle auch schon mal zu Gast bei ihr waren. Wir sagen vielen Dank. Wir sind in Hannover angekommen gleich und dann wird Laura noch weiterfahren bis nach Köln. Unser nächster Gast ist Andrea Sawatzki, wenn ich mich nicht irre.
Oh, wie cool, ja, tolle Schauspielerin.
Andrea Sawatzki ist bei uns.
Großartig.
Ihr Mann war ja schon da, Christian Berkel.
Auch großartig.
Sehr, sehr schönes Gespräch gewesen.
Genau,
sehr schlauer Mann, wirklich. Ja.
War der schlauer als ich?
Er war anders, sage ich mal. Aber Frau Karasek hat ja zwei Prädikatsexamina gemacht, aber versucht immer so ein bisschen... Ich liebe sie einfach. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss, danke dir.
Danke, dass ich kommen durfte.
Immer Wunschgast Nummer 1. In der nächsten Folge geht ein kleiner Wunsch von mir in Erfüllung. Seit vielen Jahren versuche ich schon heimlich Paare zu mir in meine Sendungen einzuladen. Diesmal ist es zum ersten Mal gelungen. Ich möchte die mal gerne unabhängig voneinander da haben. Also immer erst den einen und dann die andere oder andersrum. Christian Berkel war schon bei uns. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, hören Sie mal gerne rein. Und jetzt kommt seine Frau, die fantastische Schauspielerin Andrea Sawatzki. Und wenn Sie Informationen zum Thema Bahnfahren in Zeiten von Corona brauchen, finden Sie auf bahn.de/corona. Lassen Sie unserem jungen Podcast ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar oder was immer Sie möchten da. Und vor allem schreiben Sie uns, wenn Sie Gästewünsche haben. Wir möchten natürlich Menschen einladen, die Sie hören wollen. Und da freuen wir uns über Ihre Zuschriften. Bis zum nächsten Mal. Dann mit Andrea Sawatzki.